Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor.
Ich bin der Marc.
Der Gastgeber darf jetzt, du bist der Gastgeber, du darfst als Erster dann nach mir.
Achso, hervorragend. Ja, ich bin Marc.
Ich bin der Fabian.
Ich bin dran.
Wir haben uns, der Marc hat sich ja auch schon vorgestellt, bei ihm in der Butze zusammengefunden. Ja, du hast uns eingeladen, wir sind extra zu dir rausgefahren, haben schön erstmal deinen Kühlschrank leer gegessen, haben uns an deinem Bier verköstigt und jetzt sitzen wir und wollen über ein ganz bestimmtes Thema schnacken.
Den Kuchen, den Marc gebacken hat.
Ja. Was, erzähl mal ein bisschen was bitte über deinen Kuchen, den du gebacken hast.
Das war ein warmer Kuchen, ein warmer Apfelkuchen, kein Apple Pie, aber irischer Carrot Cake heißt der und wird serviert ziemlich warm mit kaltem Vanilleeis.
Das war der Plauschangriff.
Das war der Plauschangriff. Tschüss Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach, und ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben. Nintendo GameCube. Dann eben endlich mal nach, wie lange planen wir das schon? Ein paar Monate auf
also
jeden Fall,
ne? Ich habe hier so ein Notiz-File auf meinem Handy, das ist vom 10. Juli schon gewesen. Also das ist schon mal gemütliche 4 Monate her.
Jetzt müssen wir aber auch sagen, wir wollten das...
War das vor der Gamescom eigentlich?
Das war vor der Gamescom, ja. Eigentlich hatte ich vor, hey, jetzt haben wir gerade hier Sommerpause in der TV-Sendung, Gamescom ist ja auch noch ordentlich weit weg, ich produziere jetzt Plauschangriffe vor. Ich habe keinen einzigen aufgenommen bekommen. Während dieser Wochen dann vorher. Aber da haben wir auch gesagt, wenn es aus welchen Gründen nicht zustande kommt, dass wir in der Runde über den GameCube sprechen können, ob es jetzt der eine verhindert ist oder der andere, das werden wir uns dann dorthin legen, bis alle dann gut können. Und das haben wir heute endlich geschafft. Und man kann ja auch sagen, der GameCube wird ja nicht schlechter, wenn man ein bisschen später erst drüber quatscht. Wann habt ihr denn das letzte Mal GameCube gespielt? Also aktiv, richtig, sagen wir mal, an der Wii ein GameCube spielt.
Zählt, ich wollte gerade fragen, ob auf der Wii auch zählt, dann ist es gar nicht so lange her.
Na, was war, kannst du dich noch erinnern, was es war?
Ja, natürlich, Wind Waker.
Das hatte ich auch, ja, noch, das haben wir gemacht, Fabian, um das Video aufzunehmen dann für die Website. Das habe ich auch angelegt. Da war mein Spielstand noch drauf von irgendwie Mai 2003 dort gewesen auf meiner Memory Card. Weiß ich zumindest, dass die Memory Cards gut halten. Hast du noch irgendeine Ahnung dran?
Nee, ich überlege gerade. Ich weiß, ich kann mich dran erinnern, wie ich diese kleine Disc in die Wii reinschieb, um GameCube-Spiel zu spielen. Weiß aber nicht mehr, was es war.
Ich hoffe, es war Metroid oder sowas.
Nein? Es war nicht Metroid. Xenoblade ist ein Wii-Spiel. Ich weiß es nicht mehr.
Pikmin vielleicht?
Nee, auch nicht. Keine Ahnung.
Resi 4?
Jetzt nimmst du ja alles schon vorweg.
Habt ihr denn noch einigermaßen GameCube-Spiele daheim und in GameCube aktiv? Also richtig den GameCube oder nur die Wii-Funktion? Weil ich habe meinen irgendwann an meine Geschwister verschenkt, weil ich das auf der Wii ja mitspielen konnte dann.
Also ich habe sowohl ein GameCube noch, als auch ich habe auch alle wichtigen Spiele eigentlich. Ich habe vielleicht, glaube so 50 Stück ungefähr. Da sind aber alle Top-Titel dabei, die es eigentlich gab von Nintendo. Die meisten waren ja von Nintendo selbst.
Das ganze Dutzend. Also. Und du, Trans, hast du noch einen da?
Ich habe noch ein paar, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Ich wollte auch nochmal durch die Liste gehen, bevor ich hierher komme, habe es aber doch nicht mehr geschafft. Aber ja, ich denke mal so 30 werden es sein oder sowas.
Das war ja auch irgendwann mal konnte man sich schön in den Kaufhäusern eindecken, wo die dann schön in der Grabbelkiste da waren.
Habe ich auch immer gerne mit der Xbox One gemacht. Also, wie heißt sie jetzt?
Mit der alten Xbox,
genau.
Also sonst hätte ich nie Brute Force gekauft, beispielsweise.
Ich habe ich auch gekauft.
Können wir vielleicht nächstes Jahr machen, dann im Herbst, da gibt es die Xbox One-Spiele in der Grabbelkiste.
Marc, du hast natürlich, haben wir gerade angesprochen, hier auch ein ganz spezielles GameCube-Gerät. Hast du auch den normalen noch irgendwo
ich
da bei dir vorliegen?
Den orangen habe ich noch oben, den Spicy
den
Orange.
Den Spicy Orange, ja. Die besten Namen hatten übrigens die GameCube-Modelle dann, ne?
Das stimmt. Und ja, den Perlmutt gab es ja auch noch in Weiß. Irgendwie.
Der hatte so das war der Zeichen. Tails, der Tails GameCube?
Der Tails Weißer. Ist Mint. Mintgrün.
Mintgrün war das, ja.
Den wollte ich immer haben, aber der war immer sehr, sehr teuer und jetzt habe ich auch keine Lust mehr, den nochmal zu holen. Und der hatte auch so ein Einlege-Ding.
Genau, man konnte das GameCube-Logo auf oben, das war so ein, war es Glas? War, glaube ich, oder?
Plastik
war es wahrscheinlich, ne? Wo du dann einen speziellen Look dann hinmachen konntest. Das Resident Evil 4-Ding kann ich mich noch erinnern, dass du da auch dann dein Resi 4 GameCube dann damit hast.
Metroid gab es auch noch.
Oder Metroid beispielsweise, ja. Und in Japan eben diese vielen verschiedenen Extrafarben. Ich glaube, die Controller waren dann auch ganz cool, wenn du dann auf irgendwelchen Multiplayer-Treffs gewesen bist und jeder hatte so einen verschiedenfarbigen Controller im GameCube dran, den er selber mitgebracht hat, wie so in Regenbogenfarben. Das war ganz cool gewesen. Und du hast natürlich noch eine weitere Spezialversion des GameCubes dann hier.
Ja, der Panasonic Q. Das ist die einzige Version gewesen, die gab es eigentlich nur in Japan bzw. asiatischen Ländern, die DVDs abspielen konnte, weil Nintendo sich das damals halt geklemmt hatte, diese Funktionalität mit einzubauen, weil es Lizenzen irgendwie
hätte gekostet, Also die Wii kann ja auch zum Beispiel, und die Wii U auch keine DVDs abspielen und es, wie war das? Wenn du DVDs abspielen lassen willst, musst du auch einen digitalen Audioausgang da dran haben, die sich Nintendo auch einspart, also lassen wir es sein. braucht ja dann eh niemand.
War zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch gar nicht mehr so relevant. Also die PS2 war ja dafür bekannt, dass sie halt als Abspielgerät auch irgendwie fungiert hat. Aber zu der Zeit gab es einfach so viele billige DVD-Player, die den Markt überschwemmt hatten und halt viel, viel besser waren als dann so ein Laufwerk. Und Nintendo hat sich dann anscheinend dafür entschieden, halt wirklich nur eine Konsole rauszubringen.
Das war ein sehr enges Zeitfenster. Ich kann mich auch erinnern, meine PS2 war mein DVD-Player für lange Jahre. Auch mit so einem RGB-Umbau, weil du konntest ja nicht über RGB-DVDs gucken, weil die dann den Grünstich hatten, damit du keine Kopien anstellen kannst auf Videokassette. Da hatte ich das dann noch umbauen lassen, damit ich über RGB das saubere Bild habe. Und es war super DVD-Player, die PS2. Hat echt gut angezeigt. Aber als der GameCube dann gekommen ist, war der Zug natürlich abgefahren für solche Geschichten. Ja, ich hatte gesagt, ich habe keinen GameCube mehr daheim. Der ist jetzt bei meinen Geschwistern. Und ich habe denen noch eine Handvoll Spiele überlassen, die ich selber jetzt nicht mehr so aktiv spielen würde. Das Smash Brothers, das hatten sie komplett durchgezockt. Also alles auf 100% damals. Melee ist es gewesen. Und Super Mario Sunshine haben die noch daheim. Und die anderen Spiele habe ich dann behalten, weil ich sie auf der Wii dann abspielen kann. Irgendwann auch schön dieses so eine Action-Replay-Disc dann geholt, womit man dann noch die Importe drauf spielen kann. Die Handvoll GameCube-Importe, die ich mir dann geholt hatte. Irgendwo hatten wir noch ein Winning Eleven Final Evolution? Winning Eleven 6?
Winning Eleven 6, genau.
Ja, weil die japanische beste Version des Fußballspiels damals, wo man auch schön alles editieren kann. Ja, aber ich habe mittlerweile dann meine Sammlung einigermaßen verkleinert. Die Wii steht zwar noch da, damit ich die GameCube-Spiele spielen kann, aber ich habe jetzt so knapp 10 Stück an Spielen daheim, aber dann auch so das Wichtige, was jetzt nicht neu remaked wurde oder in Collections aufgelegt wurde und wo ich nochmal Bock drauf hätte, das zu spielen. Da werden wir aber auch dann eingehen, wenn es soweit ist. Der GameCube selbst war die Nachfolgekonsole zum Nintendo 64 und wenn ich mal ein bisschen zurückkrame im Gedächtnis, im Vorfeld, wenn bevor die neuen Konsolen dann angekündigt werden, da wird natürlich viel spekuliert, in den Zeitschriften stehen dann so drin, oh, wir haben von Nintendo erfahren, das ist das Modell, das nächste, das Nintendo Revolution, glaube ich, war es.
Nee, Dolphin.
Nee, Revolution war das N64, oder?
Nee,
Revolution war die Wii, ne?
Revolution ist die Wii, Dolphin war der GameCube.
Deswegen
ist der Emulator auch so.
Ja. Das war's, genau. Dolphin ist es dann gewesen. Ich fand das immer, war ein stranger Name
für eine
Konsole. Nintendo Delfin.
Hätte ja genauso gut
kam, aber
Butterfly oder Unicorn heißen können.
Also, wir sind wegen des Grafikchips kam das, aber weil er Flipper hieß.
Deswegen, war der von ATI schon? Das war doch da irgendwie die erste Koop oder sowas, glaube ich, ne?
Ich glaube schon, ja.
Der GameCube hatte ja auch so einen Aufkleber powered by ATI, glaube ich, dann unten drauf. Na, so ähnlich wie dann der Dreamcast dann powered by Windows, also Windows CE. Der Einzug der Technik dort drin. Ja, es hieß dann, die neue Nintendo-Konsole wird kommen und ich meine, wir alle waren ja Nintendo-Gamer, wir hatten ja auch in den Plauschangriffen zum N64 drüber gequatscht. Das N64 ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben und die nächste Konsole, der Dolphin, wenn der auch kommen sollte, sollte Nintendos Aufstieg wieder zurück an die Spitze sein. Den ganzen Marktanteil, den Sony den abgegriffen hat und alles, was beim N64 nicht so geklappt hat und die Spiele, die auf dem N64 nicht rausgekommen, Mensch, wo ist mein Metroid und so weiter. Ja. Na, da hat man schön viel Hoffnung drauf gesetzt und ich habe es auch noch ziemlich im Kopf, die Ankündigung, weil damals im Maniac Forum, na, sind alle wach geblieben, weil das an der da war eine Pressekonferenz oder irgendwie so ein Event in Japan, wo der GameCube vorgestellt wurde. Ja, und da sind alle irgendwie so spät nachts wach geblieben, damit die alle schön chatten können in Zeiten vor Twitter. Und was da ist, das habt ihr schon gesehen, das Ding wurde angekündigt, so sieht das aus. Und GameCube waren alle erstmal ein bisschen baff, weil das hätten sie nicht erwartet, was dann da rumgekommen ist.
Wie habt ihr das wahrgenommen? Fandet ihr das gut? Ich nehme meine Meinung mal gleich vorweg. Ich war eigentlich ziemlich enttäuscht, als das Ding dann rauskam. Einerseits fand ich natürlich die Form originell, aber nicht wirklich außergewöhnlich. Ich fand diesen Griff hinten dran saublöd. Ich glaube, da haben sich ganz viele Leute drüber aufgeregt, weil wozu braucht eine stationäre Konsole, die bei dir unterm Fernseher steht, einen scheiß Griff? Das, weißt du, das erinnert ja zwangsläufig an diese tragbaren Fisher-Price-Kassettenrekorder für Kinder. Ja, wozu kein cooles Gerät braucht einen Griff. Und der Name war dementsprechend auch unoriginell. Ich meine, es ist okay, GameCube, aber
war halt ein recht zutreffender Name, muss man sagen. Es war halt ein Würfel zum Spielen. Und Nintendo hat das ganz klar auch wieder auf diese, eher auf Kinderzimmer designt und nicht so, du hattest deine PS2, die hättest du ja schon eher auch mal irgendwo in einem Wohnzimmer von erwachsenen Menschen gesehen unterm Fernseher, aber so ein GameCube eher nicht, zumal auch die, ich fand die Hauptfarbe war ja dieses Lila am Anfang.
Lila und Schwarz.
Es gab später echt coole Varianten, wie auch Silber und Weiß und sowas, aber dieses Lila war echt furchtbar. Aber ich war ansonsten, muss ich sagen, habe ich erst mal gedacht, dass sie viele Sachen jetzt cool gemacht hätten oder verbessert hätten, wie zum Beispiel, dass sie jetzt optische Discs hatten und dass du auch eine gescheite Videoausgabe hattest über RGB und am Anfang hatten die Modelle auch noch einen Ausgang für ein Komponentenkabel und sowas. Und du konntest auch die alten Sachen weiter benutzen, wenn du noch ein RGB-Kabel oder sowas hattest. Also ich war da erstmal, hab gedacht, von der Technik her, dass sie da aufgeschlossen hätten und dass
ja, von der Technik Cooles her, kommen würde. Glaube ich, war der schon cool, aber vor dem Hintergrund, also vor allem vor dem Hintergrund, wie es N64 ausgestattet war, wo man immer nur motzen konnte. Aber trotzdem fand ich das rein vom Konzept her nicht so, so pralle und auch gerade, ich war, glaube ich, da in der wie alt war man da? Ich war 18, glaube ich, oder sowas. Und hätte war dann halt dementsprechend nicht so scharf auf. Oder ein bisschen älter?
Klar, 2001 kam der Game.
Stimmt, ja, nee, da war ich schon ein bisschen älter.
Anfang
Mitte 20, war ich halt nicht so scharf mehr auf so Spielzeugdesign. Und auch der Controller hat mich dann rein optisch abgeturnt mit seinen komischen bunten Tasten und diese seltsame Anordnung, die angeblich Sinn macht. Aber
die Nierentasten, meinst du?
Ja.
Ja, die dann sich anschmiegen sollten an deine Finger, so wie sie dann gelegt sind. Ja, ich würde auch fast auch Fabian da beipflichten. Ich fand das Design erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die haben zumindest sehr viele Sachen adressiert, die man am N64 bemängeln könnte. Ich fand, das N64 war an sich eine recht hübsche Konsole, durch mit diesen ganzen geschwungenen Sachen und das Logo vorne drauf und sowas. Es hatte was, es hat so ein bisschen so Power ausgesagt und davon, obwohl der GameCube in der Konsolengeneration dort mit die stärkste Konsole gewesen ist, eigentlich, da hatte ja irgendwie so an die 100 Megahertz dann fast gehabt und Grafikchips und so weiter. Also,
meinst du?
Oder nee, warte mal, ich denke ganz N64 mit den 100 Megahertz. Ja, genau. Aber der hatte zumindest irgendwelche Spezialchips von der TI und so weiter dort drin und da werden wir auch, wenn wir über die grafisch besten Spiele oder sowas dann mal quatschen werden, da ist der GameCube ja ein schön ziemliches Biest gewesen, wenn man da die richtigen Spiele, die richtigen Leute da dran hatte. Das hast du der Hardware aber dann nicht angesehen, weil es eben dieses kindliche Design war, die erste viereckige Konsole, die eher vertikal dann gebaut war und immerhin dann die vier Controller-Anschlüsse, was auch schon mal ganz gut war, dass es fortgeführt wurde vom N64. Ja. Die kleinen Discs, wo ich dann auch dachte, ach Nintendo, jetzt könnte es zugeben, dass Module keine gute Idee waren, nachdem es auf dem N64 nicht gelohnt hatte. Aber insgesamt hätte ich mir auch ein bisschen was Mutigeres erwartet als den Spielwürfel als Name.
Ne? Genau. Es waren halt wieder komische Entscheidungen dabei. Und ich glaube, bevor das noch GameCube hieß, war auch mal StarCube irgendwie noch im Gespräch drin. Und klar, der Sprung irgendwie jetzt von einer modulbasierten Konsole zu einer CD-basierten Konsole ist natürlich schon mal ganz gut, aber man hat halt genau dieselben Probleme wie bei anderen Sachen. Man braucht eine Memory Card, um was abzuspeichern, weil im Gerät selber drin nichts irgendwie war. Dann die Memory Cards sind halt auch immer teuer gewesen am Anfang, weil es halt auch keine normalen irgendwie SD-Karten waren, sondern halt ein proprietäres System. Dann die Disk an sich schon mal eine schlechte Idee von Anfang an, weil die halt nur 1,2 oder 1,4 Gigabyte Speicher hatten. Und halt im Vergleich auch zur PS2 und so, wo halt dann irgendwie Dual-Layer-DVDs irgendwie schon benutzt werden konnten, bis zu 9,5 Gigabyte, glaube ich, gehen die oder so, dass du halt viel mehr Filme drauf kriegst. Und dann fing es auch relativ zeitig schon an, dass du halt GameCube-Spiele hast, die halt auf zwei Discs ausgeliefert werden.
Oder sehr komprimierte Zwischensequenzen hatten.
Oder das dann hast. Ja, es war natürlich ein Schulterschluss. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass du diese kleinen Minidiscs sozusagen, also nicht die Minidisc von Sony, sondern aber die kleinen Discs dann hattest. Ich hatte auch lange Jahre lang anstatt so einen großen Discman, da konnte man sich diese kleinen Discs als Rewritables kaufen. Nicht, dass die dem GameCube-Format entsprochen hätten, aber der Größe, die hätten da auch reingepasst. Und da habe ich mit so einem Mini-CD-Walkman bin ich dann rumgelaufen, da habe ich Musik gehört. Das hat mich das immer dran erinnert. Ich fand es cool, weil die ein bisschen schneller geladen haben gefühlt. Du hattest ja nur den inneren Ring der CD sozusagen mit den 8 cm Durchmesser, dass du also fixere Ladezeiten hattest. Aber dafür, videolastige Spiele, Ports, Umsetzungen hattest du dann oft, speziell bei den Ami-Sachen, wo die Spezialgehäuse waren, also die Spielehüllen, wo du dann extra so zwei Gestelle hattest für die Discs, dann die untereinander und so weiter sind. Hatte irgendein GameCube-Spiel mehr als zwei Discs aber?
Nee, zwei war das höchste.
Zwei war das Maximum, auch, ne?
Was daran auch komisch war, weil in Japan waren die Packungen ja auch ganz anders und ich finde halt, sowas macht immer voll viel aus, wenn die Packungen nicht einheitlich sind. Also ich finde halt bei PlayStation und Xbox war es immer so, okay, das sind DVD-Hüllen, so, wo ist die Besonderheit? Und beim GameCube waren halt die japanischen Hüllen so klein, waren dann noch mit so einer Pappverpackung außenrum.
Das war auch so.
Ey, Dreamcast war immer ganz schlimm. Die europäischen fand ich total scheiße. Diese blauen, dicken Dinge. Und die japanischen mal ganz normale CD-Cases, so Jewel-Cases.
In Amerika also auch dann
die normalen. So schöne, flache, normale CD-Hüllen, ja.
Ja, die GameCube-Sachen, das fand ich auch immer dann, also die haben zumindest von den Spieleverpackungen her den japanischen die Tradition fortgeführt. So die, meine Lieblingsverpackung sind, glaube ich, die von Game Boy Advance, die japanischen.
Die aussehen wie eine geschrumpfte Super NES.
Genau, wie die Super Famicom, diese kleinen Verpackungen, aber die eben so immer super bunt bedruckt waren, immer dann hübsch aufgemacht und so weiter und auch wirklich so ein kleines Schmuckstück waren, wenn man die im Regal dann dort hatte. Und die GameCube-Packungen mit dieser Papphülle um dieses Plastik, das Durchsichtige drumherum. Zumindest konntest du da schöne kleine Packungen die dann reinpacken. Ähnlich wie die jetzt, man hat jetzt natürlich heutzutage nicht so viele Vita-Retail-Spiele daheim, aber das weiß ich auch zu schätzen, dass die Packungen da zumindest relativ klein und kompakt sind und du nicht dann dir eine riesige DVD-Hülle für so einen kleinen Disc dann ins Regal stellen wollen würdest. Der japanische Release vom GameCube war der 14.09.2001. Hat mich hier aufgeschrieben, also etliche Monate, nachdem er vorgestellt wurde. Amerika war 2 Monate später am 18. November 2001 und in Europa war es der 3. Mai 2002, als es gekommen ist. Also war da ein ordentlicher Abstand dort drin gewesen. Hat sich irgendjemand von euch den GameCube zum Start direkt aus Japan importiert oder konntet ihr noch abwarten, bis das Ding dann...
Ich hatte auch ein deutsches Gerät dann. Ich hatte vorher oft Import-Sachen oder bei N64 hatte ich ein US-Gerät sehr früh und beim GameCube war ich dann nicht mehr ganz so angefixt, weil das N64 halt nicht ganz die Erwartung erfüllt hat und dann hatte ich auch ein deutsches Gerät dann.
Ich habe zusammen mit der Xbox 1 gekauft, fällt mir
am gleich, ja. Für 469 Euro.
Mit zwei die Konsolen Xbox 1. nach Hause geladen.
Alter.
Nee, also die Xbox war jetzt nicht, die war schon zu dem Zeitpunkt schon reduziert.
Ach, da war ich glaube, die kam ja davor.
Die 300 Euro. Okay. Was hat Boris Schneider-June etwa nicht recht gehabt damit?
Ja, das macht Microsoft ganz gerne, dass sich das anders überlegen zum Start, als eigentlich die Leute es wollen. Nee, also zur europäischen dann dort geholt. Marc, hattest du zumindest...
Ich hatte den japanischen zum Start, ja, den hat mir ein Freund irgendwie rübergeschickt und hatte aber vorher nochmal selber probiert, daran rumzulöten, weil da es relativ schnell irgendwie rausgekommen ist mit dem Umschalten zwischen US-Sachen und so, dass es da halt so einen Jumper gibt irgendwie. Und da hat er sich schon dran irgendwie relativ zeitig versucht und den musste ich dann hier zum Laden zu Frank bringen, zu Second Reality. Und der hat das dann irgendwie diese Lötstelle wieder gefixt, weil sonst wäre der wahrscheinlich irgendwie über den Jordan gegangen. Und ich hatte zum Start halt die drei Titel, die rausgekommen sind, halt in Japan, die...
Das ist dann auch eine Sache, also ich konnte dann auch, ich habe mir eh nicht so viele Importsachen damals leisten können, vor allem Konsolen war schwierig gewesen, dann direkt zu importieren, aber von den Spielen her war ich auch eigentlich relativ d'accord damit, das Zeug, was zum Launch dabei gewesen ist, da kann ich noch ein bisschen drauf warten. Die ersten drei müssten gewesen sein Luigi's Mansion, Wave Race und Rogue Squadron. Nee.
Oder? In Japan waren die ersten drei Spiele halt Luigi und, was meinst du eben noch? Wave Race. Und Monkey Ball war das dritte
Monkey
Spiel.
Monkey Ball, Super Monkey Ball war das, ja. Und in Europa waren noch eine Handvoll dazu, eben wie das Rogue Squadron 2. Also den ersten Teil war ja noch auf dem N64. Das war das grafisch beeindruckende Spiel. Da kann ich mich noch erinnern, dass ich das bei Giga gesehen habe. Im Fernsehen, wo sie es vorgestellt haben.
Es war aber fast immer so, also damals waren die Lounge immer so dünn besetzt mit drei Spielen.
N64 hatte auch nur drei Spiele. Es gab ja noch andere Spiele, aber die waren halt sehr unattraktiv als Multiplattform-Spiele.
Aber weil man auch jetzt gerade bei Xbox One und PS4 sagt so, oh scheiße, ist nichts dabei, was mich interessiert und eigentlich hast du bestimmt 10 Spiele, die zum Start rauskommen, wenn nicht sogar noch mehr.
Das hat sich natürlich auch ein bisschen geändert, weil damals gab es halt insgesamt nicht so viele Spiele wie jetzt und die wissen das ja auch schon ein bisschen im Voraus, dass sie die Sachen dann nicht zeitig fertig kriegen, ist echt schon langsam ein bisschen lächerlich so. Also es sind ja, wie viele Spiele sind verschoben jetzt bis nächstes Jahr?
Also wenn es wirklich dann ein paar Wochen vor Release heißt, dass Watch Dogs erst ein halbes Jahr später kommt, ne? Das ist schon ein bisschen strange kalkuliert. Zumindest hattest du aber ein relativ eigenständiges Line-Up, da hatten ja Fabian Trant und ich uns ja schon im Launch-Podcast darüber ein bisschen ausgelassen, was den GameCube-Launch dann angeht. Viele Leute waren da auch ernüchtert in der Richtung, weil eigentlich haben sich alle erhofft, nach langer Zeit nach dem Mario 64, es wäre wieder Zeit für ein neues Mario Jump'n'Run. Und es wurde ja auch diese Tech-Demo gezeigt.
Ja, mit Mario 128, ne?
Die 128 kleinen Marios, die zeitgleich über diese, war so ein kleiner runder Planet fast gewesen oder sowas. Was ja dann, da können wir ja auch irgendwann mal später drauf kommen, wenn wir dann über Mario Galaxy, dann spreche ich nicht in diesem Podcast, aber das war eine Inspiration dafür, diese Tech-Demo dann.
Ich meine, diese ganzen Dunklen, die dann rumlaufen, diese Schatten-Marios.
Genau, diese Schatten-Marios, wo das dann später dazugekommen ist. Aber das Mario, das richtig große Mario, wäre zum Start nicht fertig gewesen. Es gab eben das Lückenfüller-Spiel mit, in Anführungsstrichen, Lückenfüller-Spiel mit Luigi's Mansion. Das war auch das erste Spiel, was gezeigt wurde. Ja, und visuell sah das alles ganz cool aus. Auch Luigi als Hauptheld war mal interessant. Auch hier dieses schön ängstliche Tappern, Pfeifen und so weiter. Es war schon cool, aber es war eben kein richtiges Mario, was zum Launch kommt, sondern ein Spin-Off. Und zumindest war es mit Wave Race zusammen mein Launch-Titel für den GameCube dann gewesen. Das habe ich an den Nachmittag durchgespielt und dann hat sie es gehabt mit Luigi's Mansion. Dafür aber immer noch eins meiner Lieblingsspiele auf dem GameCube, Wave Race. Wave Race war schon ziemlich, ziemlich gut gewesen. Und sehr schade, dass es bis dato auch das letzte Wave Race ist.
Das ist aber auch wirklich, also ich, viele sagen ja immer, die N64-Version ist besser, aber ich mochte die damals nicht so wirklich gerne. Wellenphysik natürlich immer noch ziemlich gut, aber Wave Race, wie hieß denn das, Blue Storm?
Blue Harvest, ja, wollte ich schon sagen, aber das ist ja Star Wars.
Das habe ich halt echt bis zum Erbrechen gespielt und das Lustige war dabei, das kam mir, also dadurch, dass die Konsole hier später rauskam, war im Gaswerk in Hamburg, war dann so ein Launch-Event. Ihr wart wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht da irgendwie so.
Nee.
Da habe ich halt eine Karte für gewonnen, weil ich halt da natürlich auch noch nichts mit Videospielen beruflich oder so am Hut hatte. Und da gab es halt so einen Wettbewerb, wo man Wave Race spielen konnte und der Gewinner hat dann halt damals ein GBA gekriegt mit dem Spiel dazu. Da ich das jetzt schon irgendwie ein paar Monate lang gespielt hatte, war es nicht besonders schwierig, die da alle derbe abzurippen und den GBA einzusacken. Und das, obwohl ich gar kein Handheld-Spieler bin, aber das hat einfach so einen Spaß gebracht. Und das ist auch eines der wenigen Rennspiele, die ich auch so mal gerne einfach wieder zock, so ähnlich wie bei F-Zero. Komisch, also sonst bin ich da wirklich so, Trant, du bist ja eher so der Rennspiel-Experte, aber Wave Race fand ich echt total schön, weil jede Runde irgendwie anders war durch die Wellenphysik und man sich da auch jetzt nicht so direkt drauf einstellen konnte, irgendwie genau immer gleich zu fahren, sondern sich immer dem anpassen musste, wie halt sich gerade das Wasser bewegt.
Ich fand es erstaunlich, weil man kann wirklich fast schon richtig nach Gefühl fahren bei den Spielen, obwohl du da natürlich so eine Zufallskomponente mit der Wellenbrechung oder sowas dort hast, aber so wie es Wave Race und speziell Blue Storm dann dargestellt hat, hatte ich bisher auch kein Spiel, das mir dieses Gefühl gegeben hat. Ich habe es auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr lange dann dort gespielt, die ganzen Kontraste, und es war auch ein Technik-Showcase eben, so diese Wellendarstellung und so weiter, wenn ich an diese ganzen PlayStation 1 Sachen vorher, so wie Rapid Racer oder wie hieß es da nochmal, wo du einfach diese wabernden U-Wellen dann hattest, mit dem Schiff dort rumfährst, gegenüber jetzt das, was wesentlich besser noch als auf dem N64 jetzt aussah, bei Blue Storm, da hat mich seitdem auch kein richtiges Wasserfahrspiel mehr geflasht.
Ich finde aber ganz ehrlich, dass, also mich hat es nicht mehr ganz so umgehauen, weil auf dem N64 war das halt noch ganz neu und da warst du sehr beeindruckt durch diese akkurate Wasserphysik, die sie hatten, und das hat mir ein bisschen gefehlt. Und dann kam dazu, dass ich war nie so ein Fan unbedingt von dem Charakterdesign und sowas bei Wave Race, also die Figuren und alles, das hat mich nicht so angesprochen, es steckte für mich nicht so diese typische Nintendo-Liebe drin. Das war ein sehr gutes Spiel und es war sicher objektiv auch nicht schlechter als die N64-Version, aber mich hat es nicht mehr ganz so umgehauen.
War das bei dem Dingsspiel, bei dem Snowboard-Spiel genauso oder war es da anders dann für dich? Bei Avalanche oder Wildstorm oder so hieß es doch auf dem
1080?
Mhm. Avalanche, ja.
Ja. Ja, das fand ich auch, da war ich am N64 aber schon nicht der Riesenfan von, fand es ganz gut, aber das hat, weiß ich nicht, da habe ich jetzt keine so emotionale Meinung zu, weil es jetzt nicht so mein Genre war.
Da war ich ganz schön von auch enttäuscht, weißt du, weil das Avalanche dann mehr so Richtung SSX Tricky ging, wo ich gedacht habe, nein, genauso wollte ich es eigentlich nicht haben, weil das erste 1080 war noch so ein bisschen, da hattest du zwar auch funky, hippe Charaktere, aber das war immer noch ein bisschen geerdet und bodenständig und hat sich mehr so um den Sport gedreht. Und bei Avalanche, der Name sagt schon, ging es auch um so Action, weißt du, mit Lawinen, die hinter dir herkommen und du boardest da über Brücken drüber, die hinter dir zusammenkrachen, wo ich mir gedacht habe, nee, wieso fährt doch keiner? Also
vor allem die Strecke kannst du auch nur einmal fahren im echten Leben und dann ist sie weg.
Und ich fand auch, also am meisten hat mich halt geärgert, dass das halt dann nicht mehr sich so authentisch angefühlt hat wie auf dem N64. Deswegen war jetzt am 1080 Avalanche nicht so mein Ding. Wave Race hatte ich gar nicht gespielt. Aber mir fällt gerade ein, dass so Spiele, die kennt man heute von Nintendo gar nicht mehr.
Ja, weil die alles integrieren in ihre ganzen anderen Sachen. Du hast ja bei Wii Sports Resort, hast ja so ein Wellending drin. Und guck mal, auch bei GTA oder so hast du ja auch auf einmal so ein Jetski-Kram drin. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mehr so einfach, genauso wie bei Rennspielen oder so, wirklich nur so ein Genre alleine zu etablieren.
Aber ich meine nicht mal unbedingt jetzt vom Genre abhängig, sondern einfach, wenn was von Nintendo kommt, da kannst du davon ausgehen, dass sie sich zu 100% von ihren, also aus ihrem Charakterpool bedienen. Weißt du, es wird immer...
Es würde heute
mittlerweile werden
Marius halt Wave Race sein.
Genau. Ja. Und mittlerweile werden halt mehr alte Marken ausgegraben, wie zuletzt Kid Icarus. Und was haben sie nochmal ausgegraben, wo man sich gewundert hat? Ja, Pikmin wusste man, aber... Es dreht sich immer alles nur um diese Franchises und sowas wie Wave Race, was nicht charakterbasiert ist, oder 1080, sowas kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Kann ja auch ein komplett anderes Genre sein, aber sowas macht ja nicht mehr.
F-Zero auch irgendwie, F-Zero
gibt
es auch schon ewig.
F-Zero ist auch sowas.
Musik.
Rogue Squadron 2 war nicht mein Genre gewesen, aber für viele auch der beeindruckendste Titel, der Star Wars Flugshooter. Ich glaube auch ganz oft immer dann gezeigt, der Flug auf den Todesstern. Jedes Mal der sehr, und ich finde auch heute noch kann man durchaus beeindruckt sein von der Grafik dort. Also das haben sie schon cool hinbekommen mit den Lichteffekten und nachvollziehbar. Es war aber, weiß ich noch, fucking schwer von Factor 5 dann eben gemacht, dass du dann irgendwann kein Land mehr gesehen hast.
Die ganzen Medaillen dazu kriegen, das war echt Katastrophe. Also ich bin auch bei so Sachen jetzt nicht so gut gewesen und ich habe mich auch mit dieser Orientierung, weil du konntest immer sehen, wo die Gegner sind anhand von so einem Punkt und dann Strich, der da drüber oder da drunter ist, um dich im Raum zu orientieren, weil das ja halt auch sozusagen frei rumfliegen war. Ich fand das auch saumäßig schwer und dann gab es auch so Escort-Missionen, wo man irgendwie so einen Zug, glaube ich, auf so einem Planeten da irgendwie noch eskortieren musste und die ganzen Jäger abschießen und es ist so einfach echt eine Frechheit, aber es war halt grafisch. Deswegen habe ich mir das Spiel wirklich geholt, um zu zeigen, irgendwie irgendwelchen Leuten immer so, hey, hier, das ist auf dem GameCube möglich, guckt euch das mal an, das sieht richtig, richtig geil aus. Aber wenn ich zu Hause allein saß, dann habe ich, glaube ich, immer so halb geweint, weil das Spiel ja so schwer war.
Ist auch ein bisschen schade in der Hinsicht, also es hat zumindest Rogue Squadron gezeigt zum Anfang schon direkt, was der GameCube zu leisten imstande ist, aber nicht viele Spiele sind an diese grafische Qualität wirklich dann irgendwann rangekommen. Na, es gibt einige, da werden wir auch noch drauf sprechen zu kommen, die richtig, richtig gut aussehen, aber dort ist eben zu Beginn so ein Brett, wo, bei welcher Konsole hast du es denn, dass die Launch-Spiele eines der besten sind visuell? Und dann Schau dir mal heute die Spiele von der 360 an. Ja, stell mal nicht ein Perfect Dark Zero gegen ein Halo 4 oder sowas.
Das geht dagegen. Mir auch die ganze Zeit jetzt beim bevorstehenden Konsolen-Launch durch den Kopf, weißt du, dass man von vielen Sachen einfach nicht so geflasht ist, aber wie du sagst, denk mal zurück an die ersten 360 und PS3-Spiele.
Ach, alter Cameo Falter. Ging doch auch. Und ich finde Perfect Dark jetzt, bis auf das alles nach Gelee aussah und alles geglänzt hat, wie Sau, Mann. Sieht das echt
um ziemlich gut aus. Perfect Dark hatte ich nie gespielt, ich habe nur mal zugeguckt. Aber da ist mir damals aufgefallen, also bei Perfect Dark Zero, so hieß es, ne? Ja, da ist mir nur aufgefallen, dass irgendwelche Größenverhältnisse nicht gestimmt haben. Da, oder? Ist es so? Ja, oder habe ich mir das nur eingebildet? Da waren die Gegner, haben so gewirkt, als wären sie 3 Meter groß.
Aber ist das wie bei, das kann, glaube ich, gut sein, wenn du dich an die Wände da angeschmiegt hast und das so weiter. Da gab es ganz merkwürdige Sachen. So wie heute Batman Arkham Origin ist es doch, wo die Autos ungefähr so aussehen, als ob Batman 52 Zentimeter groß wäre. Die haben so Perspektivenprobleme. Da gibt es so einen ganz tollen Screenshot, wo so ein futzelkleiner Batman neben dem Auto steht, was so riesig groß ist. Also der ist nur so, geht nur bis zur Autotür, der Batman.
Und wie kommt das zustande?
Weil die irgendwie Perspektive falsch programmiert haben in diesem Punkt, ja. Aha. Also können wir uns gleich nochmal angucken, das fand ich sehr lustig. Dann entstehen eben solche Sachen. Ja, das hatten sie natürlich zu Beginn der Konsole dann nicht gelernt. Hier eben dass der Gegen- oder der Umkehrschluss beim GameCube, dann, dass die ein grafisch starkes Spiel gehabt haben. Ich habe mich dann eben mehr auf Wave Race versteift, Luigi's Mansion eben auch gespielt. Monkey Ball habe ich tatsächlich aber auch sehr gern gezockt. Es hatte einen schönen Puzzle-Faktor gehabt, auch schön flüssige Grafik, so 60 Frames ja fast alles, mit Ausnahme von Wave Race. Ne, Luigi's Mansion war auch 30, ne? Aber dafür hatte das tolle Lichteffekte und Partikeleffekte dann gehabt, die du sonst auch nicht gesehen hast.
Der Sprecher war doch immer so toll bei Super Monkey Ball, oder? Hm? Der Sprecher war doch immer so toll.
Das war der erste Teil, oder? Das war
der erste, genau. Ja. Der, mit dem Dole Banane Product Placement.
Wie hießen die Charaktere nochmal?
Ei und wie heißt der andere?
Amy heißt die Affentussi, glaube ich. Wie? Oder heißt die Amy?
Also Ei ist das Affenmännchen, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, die hatten auf jeden Fall dann...
Nicht alle immer so zweisilbige Namen mit so UU und Gigi.
Das Baby gab es denn noch irgendwie? Es waren, glaube ich, nur 3 oder 4 waren das doch nur beim ersten
Teil. Ich glaube 4, ja.
Es war für mich so ein bisschen, kennt jemand noch das Puzzlespiel Baku Baku Animal auf dem Sega Saturn? Das war so ein Tetris-Klon, wo du aber mit so kleinen Tierchen sind da irgendwie runtergefallen und so weiter.
Stopp, aber wo wir gerade beim Super Monkey Ball sind, das ist ja ungefähr so wie dieses Kugellabyrinth.
Genau,
so, und da hat mich letztens jemand gefragt, wie der Name dafür ist. Also Kugellabyrinth ist geläufig, aber das hat wohl noch einen extra Namen.
Es hat einen extra Namen? Also
ich kenne da keinen extra Namen.
Okay, du vielleicht?
Ich war auch am Überlegen gerade, weil wenn man danach, irgendwann habe ich auch mal danach gegoogelt und mir fällt der Name halt dann nicht ein, Kugellabyrinth, dann kriegst du halt diese anderen Dinge, die du mit der Hand bewegst, aber du kriegst nicht das, was du meinst mit dem links-rechts-drehen, wo man die Ebenen verschiebt.
Das meine ich, ja.
Ach,
ja.
Das meinst du, okay.
Jetzt hast Fabian dann noch, weißt du, was realisiert.
Für den Saturn gab es doch mal ein Spiel, das hieß Tama, oder?
Tama, oh Gott.
Ich kenne nur Tama, aber...
Nee, das ist
ich weiß es nicht. Kugellabyrinth.
Ach nee, ich dachte jetzt an die Roboter, Virtua mit den Robotern. Ach so,
nee, das
Oratorio Tangram oder so. Ganz merkwürdiges Zeug. Ja, stimmt, das Monkey Ball hatte eben an dieses, an das Holzspielzeug da, das mit den Kugeln dann drin. Und ich habe immer auch ein bisschen mich an die Minispiele bei Pilot Wings erinnert gefühlt. Also,
stimmt, das mit dem Aufklappen, ja, genau, von der Kugel, wo man dann sozusagen, oh, ja, das, schwebt.
Okay, das fand ich auch lustig.
Und das mit den Boxen war sehr geil zu viert. Weil das
auf
war,
der Plattform so, sich runterschubsen. Ja,
das muss man auch wirklich sagen, das weil stimmt. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, dass der GameCube von vornherein halt dafür ausgelegt war, dass du halt zu viert Sachen spielen kannst,
das war die,
was die anderen beiden Konsolen halt nicht hatten.
Genau, die Multiplayer-Konsole, und es hatte ja auch schon, also zu der Zeit, Dreamcast hat natürlich damit angefangen, die anderen Konsolen auch weitergeführt. Da war ein Modem-Slot dabei, ein Modem noch nicht, ne? Das konntest du irgendwann mal separat, separat kaufen.
Entweder ein Broadband-Adapter oder halt ein normales Modem hast du.
Genau, also zumindest für Online war es schon ausgelegt, dass da was gemacht werden kann, aber du solltest auch Spaß eben an der Konsole haben können. Deshalb war ja auch der Griff hauptsächlich dran gewesen, dass man eine kompakte Konsole hat, die man eben mal kurz zu den Kumpeln mitnehmen kann, wobei ich dran denke, wenn die ganzen Kabel und Controller dann hängen, dann sieht es auch ein bisschen merkwürdig aus, wenn du dann damit herumläufst. Sonst brauchst du ja eh noch eine Tüte, wo du das eh reintust.
Ja, zum Transport, genau, würde ich auch eine Tüte oder einen Rucksack
nehmen. Dann brauchst du eben nicht den Griff. Also es war mehr so
ein Design-Statement. Aber das war tatsächlich ein Vorteil, dass er so leicht und klein war. Das kann man ja mal sagen. Ich finde es immer auch leicht. Heute noch schlimm, wenn du die Xbox mit dem Klotz-Netzteil transportieren musst oder die PS3. Es ist immer ein Pain in the Ass. Und
dann noch zwei alte Controller dabei, ne? Ja. Dann ist schon der Rucksack voll.
Genau. GameCube war immer schön transportabel, genauso wie die Wii. Ja,
genau, und deshalb, speziell wenn du dann bei irgendwelchen Leuten das mitgebracht hast, konntest du eben schön Monkey Ball mit vier Controllern spielen. Und auch zumindest dein Vorbote, Monkey Ball ist ja von Sega, ne?
Ja.
No? Ein Vorbote darauf, was uns dann später alles erwartet, was Sega dann auch auf dem GameCube, wo sie dann losgestartet haben.
Ich richtig. Muss aufs Klo.
Und Trant muss aufs Klo.
Ja, ja. Innen drin, nee, außen ist das Licht.
Das Launch-Line-Up eben war durchaus, es hatte durchaus interessante Sachen mit bei, war aber jetzt eben nicht das gewesen, wo ich glaube, die meisten Leute gesagt haben, darauf haben wir gewartet. Das ist das, weswegen wir uns einen GameCube kaufen wollen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, so die interessantesten Highlights zumindest, was verschiedene Genres so angeht, und die würde ich gerne mit euch nach und nach durchgehen. Ne? Dass wir mal gucken, bei welchem Genre sozusagen der GameCube am stärksten gewesen ist. Jump'n'Runs, glaube ich, ist etwas, worauf wir uns alle dann einigen können, und ich hab's ja vorhin schon angesprochen, von wegen Luigi's Mansion hat den Platzhalter dann eingenommen für das große Mario GameCube-Spiel, der Nachfolger zum vielleicht besten Mario aller Zeiten, Mario 64. Die Leute haben sich ohne Ende drauf gefreut. Super Mario Sunshine. Hat ein bisschen gedauert, bis es dann auch hier rausgekommen ist. Ich weiß auch, Game Castle hier in Hamburg hat es dann ein paar Tage vorher verkauft, vor dem offiziellen Release mit ein bisschen Aufpreis dann auch noch.
Wie immer.
Und ich hatte das Ding dann durchgespielt vor dem offiziellen Release. Ja, also da, weil ich 3 Tage lang dann durchgesuchtet habe, und meine Erwartungshaltung war hoch gewesen, die ist nicht ganz erreicht worden, fand ich leider, bei Super Mario
Sunshine. Was hast du denn erwartet bei dem Spiel? Einfach ich nur einen neuen Aufguss vom N64?
Also oder? Wie alle daran, ich denke mal, alle haben sich eben die Formel von Super Mario 64 dann gedacht, die ist ja im Grunde auch vorhanden, bei Sunshine mit so einer großen Hub-Welt, wo du dann reingehst, Sterne sammelst, eher so Adventure-mäßigere Level, wo du kleine verschiedene Aufgaben dort machen musst, aber irgendwie habe ich nicht mehr dieses gut durchdachte Level-Design dort gespielt. Da gab es einige Sachen, speziell mit der Kamera habe ich meine Probleme hier gehabt. Ich habe nichts gegen den, was ist es, der Dreck weg 0815 oder wie heißt dann dieser, Flood.
Flood heißt
Flood
es im
hieß
Englischen
es, ja, das Jetpack mit dem Wasser und die Sachen dann absprühen und so weiter. Das war eigentlich ein interessantes Konzept, dass Mario dann mit den coolen Wasserpartikeln-Effekten das Zeug dann wegräumt. Aber an sich, die Level waren mal okay, mal ein bisschen nicht so toll. Das komische Geisterhaus fand ich nicht so berauschend. Es gab nicht so viele Highlights für mich insgesamt, und irgendwie bin ich am Ende da rausgegangen, Ja, gut, dass ich es durchgespielt habe, aber ich mache jetzt nicht alle Sterne.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe zum einen total gute Erinnerungen dran, weil das Spiel echt schön war stellenweise, also von der Grafik her und auch von der Atmosphäre. Das hat halt so ein schönes Urlaubsflair gehabt, aber es gab auch Sachen, die vom Design her diese ganzen Bewohner, die in den Städten und so rumstanden, ja,
Super Mario, seid ihr.
Bei Mario Sunshine. Diese Klumpviecher, ich fand die so unattraktiv und die haben auch für mich überhaupt nicht mit den anderen Nintendo-Charakteren zusammengepasst.
Das ist halt die Mushroom Kingdom irgendwie, ne? Dolphino Island war das doch.
Genau, das war dieses Dolphino Island und die mochte ich nicht. Und ich weiß auch zum Ende hinten, dass wenn man alle Sterne haben wollte, gab es extrem anstrengende Sammellevels, wo man ganz viele, ich war es blaue Münzen oder so, sammle 100 blaue Münzen in dem Level rein. Und das war stellenweise fast unmöglich und so anstrengend und hat sich sehr gestreckt angefühlt.
Ja, die Level waren weitläufiger eben als bei Mario 64. Klar, jetzt war ja auch mehr Platz, den man sozusagen im Arbeitsspeicher und so weiter dann bedienen kann, aber da wurden, wie du schon erwähnt hast, Fabian, einige der Aufgaben doch sehr langwierig.
Doch, gut war es schon.
Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was wir an Mario Galaxy oder New Super Mario Bros. Oder jetzt 3D Land.
World.
Genau, was man da dran so geil findet, ist ja einfach dieses, ich komme sofort rein, ich habe geile Hüpfkombos, ich raff sofort die Aufgabenstellung. Es float einfach und du hast super coole Ideen am laufenden Band. Und bei Mario Sunshine war es einfach immer nur eine Tortur mit diesem Fleck weg.
Nee. Das Dreck
hatten wir
weg.
Eben schon
Dreck
überlegt, weg. Wie das
ist. Ach ja, genau. Okay, ihr habt schon geklärt. Das war ja eigentlich eher so ein komplett Mario-fremdes oder nee, eher ein Mario-unpassendes Feature.
Es
gab auch ganz viele diese Balanceakte. Vielleicht habt ihr da schon drüber gesprochen, als ich jetzt weg war. Aber ich habe ein Level noch im Kopf, das war so eine Art Gitterkonstrukt und verdammt hoch und vielschichtig und hat zig Ebenen gehabt.
Oh, ja.
Und da musste man hoch und immer über Balken balancieren und dann waren da auch drehende Balken, glaube ich, und auch noch Feinde oben und du hattest halt wirklich, ach guck mal, da hat's ja mal Marc geholt.
Das war das mit dem Hafen, war das Harbor irgendwas?
Ja, genau. Und es gab da auch noch einen Yoshi. Den man da für irgendwas brauchen musste, für irgendeinen Stern.
Der konnte mal Sachen fressen.
Ja.
Aber hat er nämlich dann, entweder konnte er dann irgendwie, je nachdem wie er sich verfärbt hat, war dann irgendwie, hat er andere Fähigkeiten
gehabt. Stimmt, war es so. Aber, du konntest nicht auf den Yoshis reiten, sondern die nur greifen? War da irgendwie sowas oder habe ich es falsch im Kopf? Dass du die nur vor dir herträgst? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Schon, dass man die reiten konnte, weiß ich nicht.
Reiten noch
oder wahrscheinlich auch abhängig von der Frucht, die er frisst.
Ja.
Ich habe es nicht zu Ende erzählt, aber auf jeden Fall, du musst halt ganz hoch klettern und wenn du runterfällst, dann bist du erstmal im Wasser.
Und da ist wieder...
Schwimmen, wissen wir ja alle, ist nicht so geil in Spielen und das fand ich so unfassbar nervig. Das hat wirklich überhaupt nichts mit Mario zu tun.
Diese überladenen Sachen, die da sind, von den Ideen her waren da durchaus interessante Level bei, wie jetzt das Geisterhaus mit den verschiedenen Stockwerken oder von außen dieser Strand, wo man dann da gewesen ist, wo es dann in dieses Hotel da reingeht zum Beispiel. Aber meist waren da Aufgaben drin, die eben eher dich gefrustet haben. Da gibt's auch, also der schlimmste Level fand ich dieses komische Untergrundding, wo du dann unter Tage gewesen bist, auf großen Pilzen hin und her springen musstest und zwischendurch dich auch so an Gittern dann entlang hangelst. Da bin ich richtig gefrustet, habe ich öfters mal dann die Game Overs sozusagen gesehen.
Die haben sich da echt nicht auf ihre Stärken besonnen. Und aber jetzt mittlerweile weiß man ja, was Mario so einzigartig macht. Und gerade 3D-Land, du hast ja...
Also ich würde aber
3D auch, World,
genau, ich würde auch Fabian aber beipflichten, eigentlich... Ich würde Sunshine nicht als schlecht bezeichnen. Es ist leider,
aber es war nicht so konsequent einfach.
Im Kontext eben, was ein Mario-Spiel ausmacht und wie gut die eigentlich alle sind, ne? Speziell was du auch dann vorher und später an qualitativen Jump'n'Runs gesehen hast, war es ein bisschen in die falsche Ecke gedacht von Sunshine. Du hattest immer noch dann deinen Spaß damit, aber es war eben kein super duper tolles Mario, genau. Es war kein würdiges Super Mario 64 2.
Komisch, ich fand das richtig, richtig geil, weil eigentlich, wenn man jetzt nochmal Mario 64 spielt, wie klein die Level sind, finde ich jetzt halt merkwürdig. Und dass man bei dem bei Mario Sunshine halt so viel Sachen machen kann, also viel unterschiedliche Sachen. Da gab's halt diese Verfolgungsjagden, dann kommt man auf dem Wasser nachher mit den Updates von diesem Flood halt irgendwie mit dieser Nozzle, die man dazu gekriegt hat, dann da rüberheizen übers Wasser auf einmal, dann so Rennsachen, die dabei waren, wo man auf dem Oktopus irgendwie Rennen fahren muss. Da gab's eigentlich super super viel abwechslungsreiche Sachen und wenn man das jetzt noch mal guckt, dann ist das eigentlich eher in die Richtung, wie die modernen Mario Spiele sind, als die alten.
Nee,
ich sehe deinen Punkt, weil das finde ich auch cool. Aber es gab auch coole Sachen, aber es gab halt auch richtige Ausreißer nach unten.
Also mich hat halt das Design mit diesen Inselbewohnern total angekotzt, weil ich das halt,
das
genau wie Fabian,
gesagt.
Ich kann das halt irgendwie nicht nachvollziehen, warum man da nicht irgendwie eher so diese typische Mario-Welt genommen hat. Das fand ich extrem nervig. Was ich daran sehr, sehr geil fand, dass es schon so ähnlich wie die neuen Mario-Spiele es macht, dass du es durchspielen kannst, kriegst halt irgendwie 60 Sterne oder Shines waren das ja in dem Fall.
Ah ja,
und
Shine Gets, das war das Coolste da.
Und schon wieder sowas Komisches, als wäre das ein Klon. Keine Sterne mehr?
Ist es bei den, wenn du wirklich alle Sachen haben willst, mir fehlten am Ende, glaube ich, 2 Shines, weil ich diese bescheuerten, schweren Jump'n'Run Levels, wo du halt irgendwie durchheizen musst nachher, wo immer irgendwie der Boden dann fehlte. Die waren ja auch relativ ähnlich wie die N64-Sachen nachher, die späteren, die vor den Bowser-Leveln meistens waren, wo dann irgendwie der Abgrund war.
Die ohne das Flat dann
genau,
die Jump-Level, die dann
die waren so bockschwer, wenn du da irgendwie die 8 roten Münzen und 8 blauen
genau,
Münzen
genau, das wollte ich gerade fragen, darum ging es, das war ja das Ziel, ne?
Dass du ein Zeitlimit noch hattest und irgendwie Schalter drücken musstest und die waren echt unglaublich schwer. Das wäre halt so ein Ding gewesen, wo Fabian wahrscheinlich dann nachher sich dann noch irgendwie einen abgebrochen hätte, aber im letzten Moment dann doch wieder alles irgendwie schafft rausgespielt.
Ich finde sowas aber auch nicht schlimm.
Nö, weil, das finde ich sogar gut.
Nee, das finde ich gut.
Geht sowas ja auch recht schnell und so, aber jetzt, wo ihr das gerade aufzählt und so. Ich weiß auch, dass manche Levels, die haben sich echt ein bisschen mehr wie Arbeit angefühlt. Da musste man sehr viel Zeit und Mühe reinstecken. Und sowas, finde ich auch nicht so toll. Ich habe nichts gegen knackige Jump-Run-Aufgaben, aber es gab schon Levels, die einfach vom Design her nicht so geil waren. Ja,
wenn du das Gefühl hast, genau, dass du durch die Knochenmühle ein bisschen geschickt wirst, was war da auch mit diesen komischen Spiegeln, die man dann stampfen musste, diese großen Hohlspiegel.
Das wollte ich gerade aber als gutes Beispiel sagen. Da waren diese komischen Entenviecher drauf auf den 3 Spiegeln und da war in der Mitte war so ein, wie heißen denn die komischen, die Tausendfüßler bei Mario immer?
Wiggler,
genau. Der war oben drin und die musste man anleuchten, damit er aufwacht. Das heißt, man musste die 3 Parabolen Spiegel, da waren halt diese Entenviecher drauf, da musst du draufspringen, damit die lustig, runterfallen. Ja. Und dann haben die halt alle in die Mitte gezeigt und dadurch ist er dann aufgewacht. Und dann konntest du danach in den Level ihn dann immer benutzen. Dann musstest du gegen ihn kämpfen, musstest irgendwie auf ihn rausspringen oder so. Die waren ja auch immer ein bisschen voneinander abhängig. Man konnte ja halt nicht, man musste die immer in der Reihenfolge, glaube ich, spielen, damit die ganzen Sachen innerhalb der Level aktiviert werden und man die unterschiedlichen Shines holen kann.
Ja, ich würde auf jeden Fall, oder ich habe seit langer Zeit mal wieder Interesse, das Ding zu spielen, weil ich es seit dem Release dann
ich glaub,
nicht
das
mehr...
Ich auch
das
mal
ist wirklich, wenn ihr es jetzt spielt, ich glaube, dann seht ihr das mit anderen Augen.
Bin ich mir nicht so sicher.
Mit besseren oder mit schlechteren?
Eher von wegen, okay, das ist vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber dieses so, okay, das macht halt vieles schon richtig zu der Zeit, nur man war halt vielleicht noch nicht so darauf, oder man hatte gerade in dem Fall keinen Bock, weil man genau nämlich Mario 64 2 haben wollte.
Warum auch nicht, weil das war ja perfekt
genau.
Eigentlich. Aber ich glaube, man kann es gut zusammenfassen, es war zu vertikal. Weißt du, nicht nur dieses Hafenlevel, sondern ich erinnere mich ja noch an so ein anderes Level, das war so eine Art Lagune. Man musste ja auch immer viel schweben mit dem Fleck weg.
Da waren diese Dinger,
es war so an der Wand, so ein Höhlending oder
die Alkoven waren das, wo du immer praktisch von einem zum nächsten springen sollst.
Genau.
Das war auch richtig schwierig. Und du musst halt dadurch, dass man natürlich auch jetzt noch nicht so eine ganz geile Kamera hatte, muss man auch mal gucken, dass man sich orientieren kann.
Und das
ziemlich
war für
schlechte
mich,
Kamera.
Und das war für mich eigentlich nie Mario, weißt du, diese Gefahr, dass du runterfällst und bist dann nicht tot und darfst einen neuen Versuch wagen, sondern du musst dann wieder hochlatschen.
Ja, ja genau.
Und das war immer, war der Hass.
Einige Sachen sind sehr, sehr frustig dabei, das stimmt auf jeden
also,
Fall.
Du hast ja auch angesprochen nochmal die Level, die eben nicht, wo du nicht dann dein Jetpack dabei hattest, die wurden ja speziell dann als solche Challenges reingetan und nicht umsonst ist es ja so bei vielen Leuten hängen geblieben, guck mal, so hätte das sein können, das hat mir Spaß gemacht für die mit dem Konzept des Jetpacks da nicht ganz warm geworden sind. Umsonst gilt das ja auch als eine Art von Inspirationsquelle, weil das so gut angekommen ist bei vielen Leuten, dass die Mario Galaxy-Spiele ein bisschen ähnlich sich dazu verhalten, nur natürlich nicht ganz so ultra-bockschwer, wie es dann auf dem bei Mario Sunshine gewesen ist. Ich würde es mir auf jeden Fall nochmal irgendwann demnächst, also jetzt im Vorbereiten für den Cast, weil ich mir alles nochmal durch angeschaut habe. Ich habe schon wieder Bock, das ein bisschen zu spielen, aber ich muss nochmal gucken, ob sich dann meine Meinung von damals, wo ich dann eben rausgegangen bin mit so einem hätte mehr sein können Gefühl, na, ob sich das noch adaptiert oder nicht adaptiert. Wenn Nintendo das für mich cool gemacht hätte, dann hätten sie zumindest eine Wii U Collection irgendwie rausgebracht mit den beiden Galaxies und mit Sunshine, damit man es auf der Wii U spielen kann. Aber das wird ja, glaube ich, leider so in der Form nicht kommen. Wenn, dann einzeln.
Das mit dem, dass man so komische Erinnerungen dann hat und damals wahrscheinlich auch an einige Sachen rangegangen ist, dass man sich dachte, okay, was ist jetzt irgendwie dafür ein Entscheidungsmerkmal gewesen oder was hat die dazu gebracht, die Spiele in die Richtung zu treiben? Jetzt Mario und wir kommen ja später auch noch zu Metroid. Mhm. Und ich habe mir in Vorbereitung auf diesen Podcast noch eine, ich glaube von Screw Attack, eine Top 10 der besten GameCube-Spiele angeguckt. Als ich durchgeguckt habe, dachte ich so, Alter, ja, was habt ihr da für einen Scheiß reingewählt? Die haben nämlich auch sowas gesagt wie Luigi's Mansion war voll die Enttäuschung, war total scheiß. Aber bei vielen Leuten, sonst hätte es jetzt ja auch keinen neuen Teil gegeben, ist das trotzdem ein gutes Spiel. Das ist halt kein Mario-Spiel in dem Sinn. Und da waren auch viele andere Entscheidungen, wo man sich echt fragt, so ey, das habt ihr reingenommen und also klar, einige Sachen waren dann auch in den Top 3 drin, die auch eigentlich dahin gehören, aber anderen waren da echt sehr merkwürdige Sachen bei.
Luigi ist eben so ein Sonderfall, dass es auch dann anstelle eines Spieles getreten ist, was andere Leute dann eben haben wollten. Und Luigi's Mansion ist ein cooles Spiel, es ist ein sehr kurzes Spiel eben, mit 3-4 Stunden, bis man es dann durchgezockt hat, aber ey, das Sequel ist ja auch ziemlich cool geworden, was jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, das Dark Moon auf dem 3DS und allgemein dann das. Ja, das Spiel war ja nicht nur darauf ausgelegt, dass das dann Mario dann ersetzt, sondern auch, es hat ja die Analog-Stick-Steuerung sozusagen auch darauf basiert, die Vorteile des Gamecubes gemacht und das hat durchaus dann im Nachhinein die Leute noch dann abgeholt. Aber ich kann auch dann verstehen, wenn jetzt so jemand wie ScrewAttack, eine amerikanische Gaming-Webseite, da wirst du wahrscheinlich in der Top 10 auch lauter irgendwelchen Third-Party-Lizenzkram vielleicht gefunden haben, den die Amis gern gespielt haben. Irgendwann irgend so ein Multiplayer-Shit, der sonst irgendwo dann angekommen ist, was im Nachhinein aber eh nicht so viel dann gegriffen hat. Ja, ey, Sunshine müssen wir einfach mal uns nochmal zu Gemüte führen bei Zeiten, aber ich bin damals zumindest relativ let down gewesen.
Ich davon. Auch, ja. War richtig enttäuscht, weißt du, also erst nach einer Zeit, das merkst du ja nicht am Anfang, du hast ja bis dahin auch lustige Momente, aber irgendwann merkst du, verdammt, das es bockt nicht.
Ja, ich denke gerne an so kleine lustige Momente aus Sunshine zurück. Ich fand den einen Endboss unter Wasser, den man die Zähne putzen muss, beispielsweise, ne, wo du dann mit dem Jetpack über dem rumherum fliegen wirst. Das ist so eine große Moräne, die unter dir dann rauskommt aus dem Wasser. Yes. Und dir musst du die Zähne wegputzen oder so, weil die dann voller Dreck sind. Ja. Solche kleinen Ideen oder mit diesem Riesenrad da ein bisschen herumzurühren.
Das kenne ich auch noch, ja, dieser Rummelplatz.
Da Zeug anzustellen, das fand ich immer ganz lustig. Aber insgesamt hat eben dann so das Gefühl überwogen, dass darauf habe ich jetzt 6-7 Jahre lang gewartet. Ja. Ne? Obwohl Nintendo-Geräte immer Jump'n'Run-technisch eigentlich recht vorne dran sind. So enorm ist das Angebot auf dem GameCube nicht gewesen. Ne?
Also ich hab noch was.
Ich habe auch hier noch einige Sachen, aber du kannst...
ich wollte nicht dazwischen fahren. Ich dachte, du wolltest Jump'n'Run schon wieder abhaken.
Also ich habe mir hier noch extra geguckt, was waren so die exklusiven Jump'n'Runs, die auf dem GameCube dann jetzt nicht auch auf anderen Konsolen erhältlich sind und da nochmal rausstellen kann. Eins mit der besten ist Donkey Kong Jungle Beat.
Das wollte ich ja jetzt auch sagen.
Von dem es dann ja auch eine Wii-Fassung, nicht Wii U-Fassung dort gegeben hat. Was man, ich glaube, das kann der Marc dann wahrscheinlich dann auch gleich am besten erklären, wenn er dann sich wieder dazusetzt, weil du bist ja auch ein großer Fan von Jungle Beat. Nein, danke.
Ich kann ja schon mal anfangen. Es war ein Spiel, was den Konga-Controller benutzt hat, der mit Donkey Konga eingeführt wurde. Das war so ein Trommel-Musikspiel, weil es ein bisschen auch die aufkommende Blütezeit der Musikspiele war. Und die Donkey Kongas waren nett, die hatten allerdings nicht so ein starkes Line-Up und die hatten auch, glaube ich, Cover-Songs.
Die hatten so Freeware-Musik eigentlich, so Shanties und Gospel-Songs.
Ja, es gab ein paar richtige Lieder.
Die japanische hatte dann J-Pop oder was?
Hier waren das nachgesungene Sachen, ich glaube, das war das eine, was echt schlimm war.
Hier waren Cover-Songs, die nicht so geil waren.
Und beim Spielen hatte man immer das Gefühl, dass die Songs nicht richtig auf die Schlagzeug, also ob du nicht die Schlagzeugspur spielst.
Das Problem hatte ich irgendwie nicht, also das fand ich ganz okay. Ja? Aber es war schon nicht so gut. Und das Jungle Beat, was dann später rauskam, das hat mir deutlich besser gefallen und das finde ich nach wie vor richtig geil, also auch von der Grafik her.
Da wünsche ich mir, Gregor, nachdem du beim letzten Podcast den Conan-Song gespielt hast auf Gitarre, bei der japanischen Version von Donkey Kong, ist der Song auf die Kongas dabei. Die müsstest du eigentlich zum Ende dann einspielen.
Oder was? Das Original. Ja, müsste ich wahrscheinlich dann nochmal einspielen dann dafür hier. Ich habe, glaube ich, zu Hause, also jeder hat wahrscheinlich irgendwo im Schrank noch so Plastikbongos.
Die habe ich zu Hause tatsächlich.
Dann rumstehen, ich muss mal gucken. Irgendwo hatte ich die auf jemanden, die wurden irgendwann auch mal verramscht, dann, dass du dann auch
welche für... Ja, die gab es super billig immer.
Ein paar Euro dort mitnehmen kannst. Aber das war mal eine sehr ungewöhnliche Idee von Nintendo, das mit dem Bongos einen Jump'n'Run steuern zu lassen.
Hat jemand noch exakt im Kopf? Also man rechte Bongo hauen war nach rechts laufen, linke nach links, dann konnte man klatschen war... Und was gab's noch?
Beide draufhauen, das Gegner schlagen.
Ach ja, genau. Das war im Grunde genommen auch schon alles. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht so toll fand, war, dass die haben unglaublich viel auch wieder die Endgegner recycelt und sowas, was ja so ein typisches Donkey Kong-Ding ist. Das war immer so eine Prügelei mit irgendeinem besonders bösen Affen und das hat sich sehr oft, glaube ich, wiederholt dann im Spielverlauf.
Ich habe das letztens nochmal eingespielt, weil wir nämlich auch Jump'n'Run in der Sendung als Thema hatten, so als Historie, praktisch durch alle Jump'n'Runs durch. Und das Fell sah damals unheimlich gut aus, super, bei dem
das
Spiel.
War richtig gut.
Ja, wobei das doch eigentlich bei Star Fox Adventures dann das super Alleinstellungsmerkmal war. Oder da wurde es doch so richtig hervorgehoben. Guck mal, das Fell vom Fuchs.
Das war aber auch ein Rare-Talent so gewesen. Das war dann beispielsweise bei Conker Life and Reloaded auch sehr großartig auf der Xbox 1.
Wir haben hier ja Marks japanische Gamecube-Sammlung auf dem Tisch liegen. Hast du gar nicht Star Fox?
Adventure?
Aber findest du es so schlecht, dass du es echt nicht mehr in deiner Sammlung hast?
Nee, ich hatte es damals, weil das kam in Amerika eher raus. Ich hatte die amerikanische Version, so ähnlich auch wie bei Metroid, weil die in Japan ja später rauskam. Hab's durchgespielt und dann habe ich es wieder verkauft. Und das gehört zu den Spielen, die ich mir jetzt noch nicht wieder geholt habe, aber wo ich auch immer ein bisschen, aber wenn wir zum Thema kommen.
Ja, da können wir, glaube ich, über Star Fox müssen wir auf jeden Fall reden.
Mir hat das Spaß gemacht.
Da haben wir einen gefunden zumindest. Ein Jungle Beat, ein ungewöhnliches Jump'n'Run, richtig cooles gewesen. Aber ansonsten habe ich hier an Exklusivtiteln sowas stehen wie Billy Hatcher and the Giant Egg, was das Sonic-Äquivalent war von einem komplett neuen Sega-Charakter, der ein Ei durch Level gerollt hat.
Und er hatte einen Hahnenkamm auf dem Kopf.
Er hatte genau das, was der Sega-Nerd heute als blaue Mütze trägt, das hatte er eigentlich als so Hahnenkamm-Mütze dann auf, der Charakter Billy Hatcher. Das habe ich mir irgendwann mal in eine Grabbelkiste mal zugelegt. Ne? Und es hat sich wie ein Sonic Adventure gespielt, nur eben, wo du ein Ei durchrollst. Merkwürdig.
Als es Sega zerlegt hatte, hat der Döler mir noch ein paar Sachen, die sie so auf Lager hatten, einfach geschickt. Und da habe ich das auch für den PC irgendwie, glaube ich, von ihm noch gekriegt.
Echt? Es gab Billy Hatcher auch noch für den PC?
Ich glaube, für den PC irgendwie war das oder so. Ich stehe, glaube ich,
oben. Man muss da nochmal gucken. Also es war nett gewesen, aber es war strange.
Aber Jump'n'Run, genau, das war halt sonst immer so, dass das Highlight bei Nintendo-Sachen, dass die auch ganz, ganz viele Jump'n'Runs hatten, aber man hat gemerkt, dass das Genre zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so relevant war, wie halt typische Arcade-Umsetzungen oder Rennspiele oder Prügelspiele und so weiter und so fort. Und es gab dieses Dingston and the Power of Juju, heißt das irgendwas. Tack. Und das ist zum Beispiel in den ganzen Reviews, wenn man, das hat überall recht hohe Wertungen irgendwie gekriegt. Ich habe es irgendwie gar nicht gespielt und Jump'n'Runs war, das war für mich irgendwie so durch. Also von den Sachen, die du auch aufgezählt hast.
Ich fand ja eigentlich, das war schon auf dem N64 dann schon ziemlich ausgereizt, was man so machen kann. Also nicht rein spielerisch oder so, aber wenn ich da so an Donkey Kong 3D oder Banjo-Tooie zurückdenke. So vielleicht.
Ja aber das Mikro funktioniert besser, wenn du es dir nicht an die Stirn hältst.
Naja, aber so ist es doch fast auf Mundhöhe. So,
ja, dann richte es zumindest in Richtung Mund.
Ich wollte nur sagen, jedenfalls waren die ja eigentlich schon ziemlich gut durchgeskyled und denen ist ja dann auch schon nichts Neues mehr eingefallen, was Sammeln angeht. Gerade bei den Spielen Donkey Kong und Banjo-Tooie musstest du so viel sammeln, dass es kein Spaß mehr war. Von daher glaube ich nicht, dass die Akzeptanz oder die, wie sagt man, das ist nicht so gut angenommen worden.
Normalerweise
die Zeit war vorbei.
Ja, normalerweise wäre eigentlich auch Rare dann in die Bresche gesprungen, ne, dass die dann viel Jump'n'Runs produzieren. Die waren aber eben mit Star Fox dann beschäftigt oder mit hier Dinosaur Planet, wie es ja damals noch hieß, auf dem N64. Damals kommen wir aber auch drauf
komisch
zu sprechen.
Dass die ganzen Sachen, die du jetzt irgendwie in N64 angesprochen hast, das waren ja alles 3D-Spiele. Da war halt der Fokus immer darauf, halt eine große Welt irgendwie abzubilden und bei Donkey Kong Jungle Beat ist ja eigentlich wieder ein typisches Side-Scroller-Jump'n'Run. Genau, also eigentlich so ähnlich, wie es jetzt halt Rayman oder so auch
Back
macht, dass
man
Roots, halt, genau.
So, aber das ist jetzt eigentlich eine gute Überleitung zu Star Fox Adventures, weil warum das jetzt, eigentlich rede ich gerade nur über Spiele, die mir keinen Spaß gemacht haben, aber es kommen noch die guten. aber bei Star Fox Adventures hat man richtig gemerkt, dass es von N64 eigentlich stammte oder dafür gedacht war, weil so diese Levelarchitektur, du hast richtig bald gemerkt, dass es eigentlich nur Schläuche waren, die mit Bäuchen verbunden waren.
Schläuche mit Bäuchen.
Ja, ist echt so gewesen. Also rein die Welt fand ich ziemlich reizlos.
Vorreiter für heutige Spiele.
Und zu dem Zeitpunkt gab es aber schon sowas wie Jack and Dexter, was einen quasi damals richtig umgeboxt hat, weil die Welt so groß war, weil es so einfach wunderhübsch aussah und flüssig lief und sich fluffig spielte. Und
die haben auch so einen geilen Streaming-Dingsen dafür gemacht, genau, dass halt die Welt kontinuierlich immer weiter erweitert
wird. Also das hat mich wirklich begeistert damals. Und dann sowas wie Star Fox Adventures, das lässt sich dann auch ziemlich enttäuscht zurück.
Können wir ja sowieso mit Star Fox Adventures vernünftig, weil man Jump'n'Runs gab es eben nicht viel. Vielleicht hättest du da noch reinschmeißen können. Super Sonic Adventure Battle 2, das erste Sonic auf einer Nintendo-Konsole dann damals gewesen, aber ansonsten nicht allzu viel. Action Adventures, wo ich Star Fox Adventures mit zuzählen würde, ist mit eins der stärksten Genres auf dem GameCube gewesen. Star Fox Adventures natürlich. Ich habe, als ich erfahren habe, dass Rare ein Zelda-artiges Spiel mit Star Fox, mit dem Universum macht, ich saß so vor dem Computer, Kinnlade runter. Ja, weil ich dachte, das wird das auch beste Spiel aller Zeiten.
Nee, auch da war ich schon eigentlich ein bisschen sauer, so weil ich eigentlich auch wieder ein Flugspiel haben wollte. Da hatte ich mich bis zu dieser Ankündigung hin drauf gefreut. Okay. Weil Star Fox auf dem Super Nintendo war grandios und dann machen sie da ein Zelda-Spiel draus, wo ich mir denke,
aber nein. Es gibt viel zu wenige Spiele, die wie Zelda sind.
Was denn? Star Fox Assault gab es dann noch.
Ja, aber das kam mir später von Namco dann. Ich hatte es tatsächlich nicht so gesehen, weil ich finde, dass Action-Adventure-Genre, speziell in Spiele, die wie Zelda funktionieren, es gibt viel zu wenige eben, die Formel von Zelda dann übernehmen. Da gab es höchstens dieses The Mummy and the Sphinx oder sowas auf dem GameCube noch, was ja auch ganz nett gewesen ist. Aber gerade, dass dann Rare sich dann dran setzt, die viele der coolsten Spiele gemacht haben aus den vorigen Generationen und dass die sich jetzt an ein Action-Adventure im Zelda-Stil mit Star Fox dran setzen. Ich habe Star Fox die Marke gemocht. Beste Nintendo-Charakter immer noch, Slippy Toad, ja. Der trägt eine Schirmmütze zwischen den Augen und verdeckt nicht die Sonne. Ich sag's immer wieder gerne. Aber da war das Erlebnis, dann Star Fox Adventures zu kaufen und dann zu spielen, war ähnlich wie bei Sunshine dann auch gewesen. Das war so, ich habe mich richtig drauf gefreut und dann, guck mal, wie schön das Fell ausschaut. Ach, guck mal, da spielt der Ball mit dem Dinosaurier. Okay. Was ist denn das? Dieser Gegner, was ist denn das? Quicktime? Oh Gott, nee, nicht Quicktime. Nein! Es war leider nicht mal ansatzweise so gut designt wie in Zelda. Es hatte zwar schön dann Action-Adventure-Elemente drin gehabt und irgendwie, ich bin auch nicht warm geworden mit dieser Crystal, als die ja eigentlich der Hauptcharakter gewesen wäre. Und ihr habt ja noch ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Titels im Kopf, der ja eigentlich ja fürs N64 gedacht war, noch ohne Star Fox-Lizenz, bis Nintendo eingeschritten ist und gesagt hat, nee, dann machen wir mal schön für den GameCube. Und da packt ihr mal statt hier dann den Dinosaurierplaneten und diese Crystal packt ihr dann den Star Fox, die Star Fox-Charaktere als Hauptcharakter rein.
Wahrscheinlich wäre das zu N64-Zeiten sogar ein gutes Spiel gewesen, das Dinosaur Planet. Wer weiß. Also ich meine, weil da hat Rare eigentlich noch gute Sachen gemacht. Ich finde mit Star Fox, das war das erste Rare-Spiel, wo ich gesagt habe, ey, das gefällt mir überhaupt nicht. Obwohl ich voll der Rare-Fanboy war bis dahin und dachte, alles von denen kann man spielen.
Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass bei Rare, dass die eigentlich nur dieselben Sachen machen wie Nintendo, nur mit besserer Grafik, weil Nintendo es nicht gebacken kriegt. So, weil bei einigen Spielen fand ich jetzt die Rare-Sachen nicht so richtig gut. Und bei Star Fox, also ich hatte auch richtig Bock irgendwie da drauf, weil ich mag halt auch Zelda-Spiele und so Adventures auch total gerne. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil das sieht immer noch unheimlich gut aus, das Spiel. Das ist wirklich auch im Vergleich zu anderen Spielen auf dem GameCube wirklich eine ganze Schippe irgendwie oben drüber. Gab halt nur Probleme beim Level-Design und so. Und ich fand da diese Waffe, auch diesen Stock, den er dafür benutzt und so, nicht so richtig geil. Dann es gab ja immer, wenn du von zu verschiedenen Einsatzgebieten hinfliegt, ist man ja immer praktisch wie diese typischen Star Fox Level geflogen.
Aber die waren eine Minute, aber lang ungefähr.
Die waren recht kurz. Und die Quicktime-Events haben mich da auch extrem angenervt, die zum Ende immer kamen irgendwie.
Und typischer Sammelshit war auch sehr viel dort.
Genau, dass irgendwie, jetzt buddelst du hier noch irgendwie ein Loch, damit du da irgendwie was reinschmeißen kannst, damit dann da irgendwie eine Pflanze wächst oder was es auch immer war. Und ich finde die Areale jetzt auch nicht so richtig geil. Also ich bin aber auch, also Star Fox ja als Shooter, aber Star Fox so mit anderen Sachen fand ich irgendwie.
Na, es muss ja nicht an der Marke hängen bleiben, dass das Konzept nicht funktioniert. Das Spiel war leider nicht so durchdacht oder entweder haben die nicht alles verwirklichen können, was sie sich fürs Spiel gedacht haben. Und da ist es dann bei diesen Schläuchen mit Bäuchen dann geblieben. Und ich finde, das drückt auch sehr gut aus, was Star Fox Adventures dann ist. Nicht von ungefähr gab es danach ja auch kein Star Fox Adventures 2 oder dass nochmal ein Action-Adventure dann fortgeführt wurde. Ja,
vielleicht war es so ein bisschen Zelda Light, weil also es gab viele Leute.
Sehr light.
Fabian mag es ja auch. Und,
also ich kann dir aber heute nicht mehr sagen, warum eigentlich. Ich glaube, für mich haben die Atmosphäre und das schöne Fell und die Welt, das hat da sehr viel wettgemacht. Ich fand, es war einfach auch so ein bisschen so ein Wohlfühlspiel. Aber ihr habt es ja schon ausgeführt, es hat sicherlich eklatante Schwächen spielerisch gehabt. Aber mir ist es trotzdem, ich habe es auch durchgespielt, mir ist es nicht schlecht im Gedächtnis geblieben. Also nicht schlechter als Mario Sunshine. Jetzt vom Enttäuschungs- oder Begeisterungsfaktor her, es war sicherlich nicht so ein gutes Spiel wie Sunshine.
Zumindest für die Leute, die von Star Fox Adventures dann enttäuscht waren, wenn die ein gutes Zelda erwartet haben. Es gab zumindest auch Zelda-Spiele, danach auf dem GameCube, zwei derer Stück. Das erste ist natürlich gerade jetzt als HD-Remake nochmal dann erschienen, The Wind Waker. Und ich will da jetzt nicht von meiner Seite aus zu viel erzählen, weil das habe ich im Zelda-Podcast auch schon weit und breit erklärt. Ich bin nicht der größte Fan von Wind Waker. Da auch genau das gleiche Erlebnis wie bei Sunshine und bei Star Fox gekauft,
durchgespielt
und dann, naja. Na, aber es gibt ja auch die Leute, die dann richtig drauf abfahren. Marc, du bist ja selbst sehr großer Fan von Wind Waker.
Das ist das Einzige, was ich dazu sagen will, weil anscheinend, weil alle rumgemeckert haben in den Kommentaren, auch beim Zelda-Podcast, so, dass ihr alle mal auf Wind Waker rumhackt und so weiter und so fort. Das ist mein absolutes Lieblings-Zelda und auch immer noch nach wie vor. Und ich glaube auch nicht, dass Link Between Worlds unbedingt toppen wird.
Es, warte mal, wann wird der ausgestrahlt? Darf ich das schon sagen?
Du glaubst nicht, dass Link Between Worlds besser wird als Wind Waker?
Ja.
Ja, Alter, meine Aldi-Tüte ist besser als Wind Waker.
Nein, aber das ist, weil Wind Waker echt so für mich so genau das ist, wie ich mir es immer gewünscht habe.
Nee, das ist schon deutlich besser.
Ja, darf ich was zu Link Between Worlds sagen, Fabian? Oder ist das, verletze ich damit irgendein Embargo?
Ach, wann geht der Podcast los?
Ja, irgendwann Mitte November, so, ja.
Ja, sag doch ruhig mal, das ist doch nicht
so schlimm. Ich darf schon sagen, es ist das beste Spiel, was ich seit Jahren gespielt habe, Link Between Worlds.
Ja, ich habe das auch schon so mir gedacht und ich bin ja auch ein großer Fan von Link to the Past. Kann auch sein, dass das Wind Waker ist einfach, ich mag lieber Sachen auf dem Fernseher spielen als auf dem Handheld. Wenn ich
ja,
eine
aber
Möglichkeit
was magst
hätte,
du denn da dran so sehr?
An Wind Waker?
Ja, das Segeln.
Ich finde, das ist halt, was viele irgendwie bei Shadow of the Colossus oder so gesagt haben, dass man irgendwie da so rumsegelt die ganze Zeit, denn diese Ruhe, mich hat das voll nicht gestört und dieses Entdecken, das ist noch ganz, ganz anders, dass du halt auf die ganzen Inseln irgendwie fahren kannst und okay, die Dungeons sind vielleicht ein bisschen abgespeckt, aber du hast ganz, ganz...
Also für mich waren die Dungeons das einzig Positive daran. Oder
die,
nicht?
Nee, das war die meisten bemängeln das halt. Für mich war es auch
also
positiv.
Nee, also
ich fand
man,
die auch gut.
Also man bemängelt nicht, dass die Dungeons drin sind, aber die Dungeons sind schon merklich weniger komplex als beispielsweise noch bei Majora's Mask. Ne?
Oder bei
Link to the Past oder bei allen. Also das sind schon die casualigsten Dungeons tatsächlich gewesen bei Wind Waker und du merkst dann eben auch an gewissen Stellen, wo dann Dungeons hätten sein müssen. Das hat ja da auch der Aonuma und die anderen dann auch längst zugegeben, dass dort dann du merkst ganz genau, hier würde ein Dungeon kommen, aber nein, du bist am Eingang und gehst dann wieder weg und dann, oh, wir brauchen noch ein bisschen Spielzeit, also lass uns diese Formaledited Triforce Hunt dann am Ende noch machen, wo du dann tausendfach herumsegeln musst und irgendwelche Triforce-Teile, die dann rausgraben musst. Und ich finde auch, obwohl ich den Stil immer noch abgöttisch liebe, ne, ich finde den Grafikstil, der ist, man sieht es ja speziell an der HD-Fassung, der ist super gealtert und was selbst so ein paar kleine Lichteffekte machen, da sieht ein Wii U-Spiel mindestens genauso gut aus, als das, was du jetzt auf den Next-Gen-Konsolen dann vom Stil her haben könntest. Aber inhaltlich hat es bei mir gemangelt und da war auch dann wieder dieses Durchatmen danach.
Ja, das war dieser Stil auch. Also ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen, weil für mich war Wind Waker, weil alle ja mal gesagt haben, irgendwie, nee, Link muss irgendwie erwachsener werden. Eigentlich war Wind Waker für mich irgendwie eine Fortsetzung von dem, was ich bei Link to the Past so gerne mochte. Weil wenn du dir die Artworks und so anguckst, ist halt auch alles Anime-Comic-Grafik gewesen.
Diese Welterkundungsnummer, das war vielleicht auch ein Ding, wo ich hatte kurz vorher ein anderes Spiel gespielt, von dem ich überhaupt kein Fan bin, nämlich Skies of Arcadia auf dem Dreamcast. Und das hat doch einige Parallelen zu Wind Waker gehabt, weil es dort auch eine große, große Oberwelt gibt, die du erkunden kannst. So, bei Skies of Arcadia ist es eben ein Luftschiff, wo du dann andere Piratenschiffe dort siehst und dann schwebende Kontinente und so weiter hast. Das Ding ist eben, dass die Welt von Skies of Arcadia ungefähr 500 Mal aufwendiger und mit Geheimnissen vollgespickt ist, die man auch erkunden kann gegenüber Windfaker, wo du hier eine kleine Insel siehst, da ist ein Fisch, den du mal füttern kannst und ab und zu mal kommt ein Wal raus. Ne? Aber ansonsten
ich auch,
war da leider nicht viel übrig.
Ich finde auch, es muss ja auch einen Sinn geben, die Welt zu erkunden. Wenn das, was du finden kannst, alles für einen Arsch ist, dann wirst du irgendwann auch diese Erkundung sein lassen. Und ich glaube, Zelda war jetzt nie so ein Spiel, was quasi selbstständiges Erkunden belohnt hat. Es gab halt immer, so wie
doch,
ich weiß, Herzteile fand ich ganz
schon
cool. Nee, weiß ich nicht.
Nee, die Geschichten waren einfach schöner an Wind Waker. Also allein, was man auf dieser Portemonnaie oder wie sie auch immer heißt, irgendwie da erleben konnte, es waren halt so viele kleine Sidequests und irgendwelche skurrilen Charaktere, die man da noch trifft.
Also
das fand ich irgendwie schöner. Als
das kann man eh ohne Wunden zugeben, rein von Story und Charakteren. Ich finde, Wind Waker hat meinen liebsten Ganondorf von allen dort drin.
Ja.
Ja, und auch einen tollen Endgegnerkampf und alles dann dort gemacht. Letzte Szene brennt sich einem ins Hirn rein, ja, mit dem Schwert und allem drum und dran. Das ist schon sehr cool gemacht, aber ich war eben ein bisschen dann angesäuert zurückgelassen habe ich mich gefühlt, nachdem ich eben so viel Spaß mit Ocarina of Time und Majora's Mask dann gehabt habe.
Ich dachte, man muss was fragen kurz, weil es mich beschäftigt mich schon die ganze Zeit, weil ich es vorher auch nicht wusste. Ist der japanische Untertitel, ich habe hier das Spiel von Mark in der Hand.
Takto.
Wirklich Takt of Wind?
Ja, Takt of the Wind.
Ja. Aha. Was soll das für ein Wort sein? Das ist doch kein deutsches Wort, was sie da benutzt haben, oder?
Also das ist der Taktstock, meinen sie damit.
Okay. Anna, ist das aus dem Deutschen entliehen? Weil es ist doch kein englisches Wort.
Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt, die Japaner ziehen sich ja immer überall englische
Sachen. Es kann ja durchaus sein, dass die Japaner das aus dem Deutschen haben.
Ja, fand ich bestimmt cool.
Wolkenkratzer, Stahlfeder, Ehrgeiz.
Gasmaske.
Takt auf Wind. Okay, wusste ich nicht.
Da auch noch schön vom Aonuma unterschrieben. Dem müsste ich auch mal ein Spiel mitgeben, was du unterschreiben lassen kannst, ne?
Das ist aber auch ganz interessant, weil nämlich Link Between Worlds, ihr spoilert mir das jetzt, aber das heißt im
nichts.
Japanischen heißt es auch wirklich Kamigami no Triforce 2. Also es hat halt nicht den englischen, nur ich weiß nicht, ob es in Deutsch jetzt einen anderen Namen hat, aber das ist wirklich als richtiger Link to the Past Nachfolger halt eingestuft.
Ja, ich meine alles, du hast ja das Interview mit dem Aonuma geführt und rein inhaltlich, er hat es im Interview ja auch schon ausgeführt, es ist nicht die gleiche Welt, die man in diesem Spiel spielt. Also es ist nicht der gleiche Link, es ist nicht die gleiche Zelda.
Ja. Könnt ihr mir mal was, die Gerudo-Frage, es war halt auch lustig, weil der Dingsen halt auch so komisch dann irgendwie, er wusste nicht, wie er es übersetzen. Ist er mir da extra ausgewichen oder?
Ich glaube, das kann man sagen, er ist dir nicht ausgewichen. Mit Gerudos hat es nichts zu tun.
Also diese Yuga ist kein Gerudo?
Ja.
Ach so, okay, gut.
Also da sind ein paar super coole Story-Twists mit dabei und ich habe 3 Tage lang komplett durchgespielt und ich hatte Tränen am Ende in den Augen gehabt. Ne? Einerseits, weil das Spiel, ja, ey, kann man unumwunden zugeben.
Musst du 3D
Spiel,
vielleicht mal abschalten?
Nein. Ich habe es am großen Fernseher gespielt mit der Einspielstation, die wir haben, damit ich das Spiel aufnehmen kann für den Beitrag und ich habe es das Ganze an den großen Fernseher gespielt und ich habe nicht nur Tränen in den Augen gehabt, weil es ein so gutes Spiel gewesen ist, sondern auch, weil die Story mich emotional mitgenommen hat. Also das, was man in dem Spiel erfährt und was man auch immer sich dann vorab denken muss. Also Leute, spielt's und habt Spaß daran. Das ist alles großartige Scheiße.
Wird mein Weihnachtsspiel gut, dann spiele ich das auch auf Fernsehen.
Da freue ich mich
auch noch. Und Layton habe ich auch noch parallel. Das ist ganz schlimm gerade.
Layton habe
so
ich mir gestern auch noch gekauft.
Spiele, oh, Fabian.
Das ist furchtbar.
Ja. The Wind Waker natürlich, das eine Zelda-Spiel. Das andere ist dann, ja, dessen Entwicklungsgeschichte auch ein wenig schwieriger gewesen. Ich habe es gespielt damals auf der Games Convention 2005, glaube ich, oder so. Das erste Mal Legend of Zelda Twilight Princess. In
Ach
der
so, ich dachte, du redest von Four Swords Adventures.
Wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil das liegt nämlich noch oben rum. Gregor, da hast du doch eins ausgelassen.
Ich wollte doch Four Swords dann schön wegpacken. Okay,
warum
Multiplayer.
Wolltest du das weglassen? Das war so ein geiles Multiplayer-Spiel.
Ja, super.
Ich hab's so gut wie ich
einzige
hab's
Nachteil,
bisschen gespielt und dann weggepackt.
Wo kriegt man 4 Freunde her, die ein GBA haben?
Wo kriegt man 4 Freunde her?
Bestimmte Kabel.
Ja. Ja. Erklär doch mal, Marc, kurz, wie hat dieses Four Swords funktioniert?
Also das war, es gibt ein paar Spiele auf dem GameCube, die halt von diesem Multiplayer oder von der, wie nennt man das denn, diese Funktionalität?
GBA-Link.
Ja, dass man halt ein GBA anschließen konnte an die Konsole und dass darüber dann man einen zusätzlichen Bildschirm als Spieler hat. Zum Beispiel bei Pac-Man Versus, dass halt einer auf dem Bildschirm irgendwie...
Das war super lustig.
Das war der Hammer.
Das ist geil, aber es ist halt...
und das ist
halt
eigentlich genau das
gewesen.
Prinzip, was jetzt mit der Wii U nochmal forciert.
Ja, stimmt, fällt mir jetzt auch gerade auf. Das ist eigentlich genau
dieses,
schon das Gleiche gewesen.
Dieses asymmetrische Multiplayer. Ja. Bei Pac-Man Versus können wir kurz ausführen. Wo lag das dabei?
Bei Ridge Racer.
Nee, R-Racing.
R-Racing. Evolution.
Whatever. Ja. Aber ich weiß noch genau, wie ich mir das Spiel damals mal ausgeliehen hatte von der Arbeit und wollte aber nur Pac-Man haben, um das mit Freunden zu spielen. Und der Witz ist einfach, dass quasi ein Spieler spielt auf dem Bildschirm, glaube ich, den Pac-Man? Ja. und die anderen drei sind die Geister auf dem GBA. Du hast drei GBAs mit dem GameCube verbunden und jeder GBA ist ein Geist, richtig? Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich verstehe gerade nicht, vom Prinzip her würde ich gerade sagen, dass man nur einen GBA gebraucht hätte, weil...
Alle anderen doch, so war das. Ich glaube nämlich, dass der Bildausschnitt dann für die Geister natürlich kleiner war. Die konnten nicht das gesamte Spielfeld überblicken.
Ja, aber die hätten nur einfach auf den Fernseher gucken können. Ich verstehe gerade
nicht mehr, wie das funktioniert. Ja, wir haben uns dann beim Zocken wirklich Rücken an Rücken gesetzt. Sonst wäre es unfair gewesen.
Das wirklich so?
Ich weiß gerade auch nicht, aber reicht
vom Prinzip her überhaupt? Das Prinzip war schon so, dass der Pac-Man alles sehen konnte. Genau. Er konnte das ganze Spiel, wie es bei Pac-Man üblich ist, überblicken. Und die drei Geister eben nicht, damit es fair bleibt. Weil wenn die auch das ganze Spielfeld überblicken könnten, dann könnten die ja super schnell ihn einkreisen. Aber sie mussten sich halt auch ein bisschen matchen, so von wegen, ey, ich habe ihn hier unten in der Ecke gesehen, links unten, jetzt geht er hoch. Und so musstest du halt immer kommunizieren, um also dass die Geister checken, wo ist der Pac-Man.
Das ist so ähnlich wie das Nintendo bei Nintendo Land, dass Luigi's
Ghost. Genau, das dasselbe. Aber warum haben sie es nicht umgekehrt gemacht? Dann hätte man nur einen GBA gebraucht.
Ich weiß auch gerade nicht, ob ich Scheiße erzähle. Vielleicht war es sogar so.
Die Geister haben alle ein kleines Fenster am Fernseher und sehen nur einen bestimmten Bereich und der Pac-Man hat den kompletten. Aber man
glaube, so war es vielleicht sogar.
Ja, aber andererseits auf dem Gameboy-Dings
war es. Doch so, man hat doch nur mit einem GBA gespielt und die anderen Leute haben mit Controllern die Geister gesteuert. Oder?
Es ist halt auf dem
ein bisschen peinlich, dass wir, statt dass einfach kurz mal jemand im Internet schaut.
Nee, machen wir nicht.
Hallo, wir sind in New York, hier gibt es kein Internet.
Ich glaube aber, Fabian,
ich komme mit der Post. Dann
ich gucke es jetzt nach, ihr könnt schon mal weiterreden.
Also, für die Geister müsste das dann Splitscreen gewesen sein.
Also, Four Swords, ein Vierspieler-Zelda-Spiel, wo du aber dann eben auch GBA-Adapterkabel und GBAs benutzen konntest. Übrigens, das war auch eine Funktion, die bei Wind Waker mit drin gewesen ist. Da konnte man irgendwie so eine Tingles-Receiver. Genau, was jetzt umgebaut wurde für die Wii U-Version, dass du dort jetzt diese Sache übers Gamepad erledigst oder mit der Flaschenpost, ich weiß nicht mehr genau.
Die Flaschenpost ist was anderes.
Flaschenpost ist was anderes, aber es wurde dann umgebaut. Ja, ich weiß nicht, es kann gut sein, ich hab's damals natürlich, für mich ist Zelda kein Multiplayer-Spiel, auch wenn Four Swords bestimmt cool gewesen ist, aber ich bin deswegen da nicht reingekommen. War es nicht, dass Four Swords irgendwie ein bisschen an die, also es ist ja ein storymäßig verbautes Spiel in der Zelda-Timeline, es ist ja nicht wie so ein Paralleldimension und so weiter und es hat irgendwie Vati ist wieder mit dabei, also der Vati, meine ich, Entschuldigung, der Bösewicht aus Minish Cap.
Ne? Ja, das sind
mit,
ja auch...
Mit einem Ganondorf, der wiederbelebt wird.
Oder drei sowas Geschichten, komisches. Die eigentlich zusammengehören. Minish Cap, dann Four Swords und Four Swords Adventure sind die drei Sachen, die zusammengehören.
Was war das Adventures nochmal? Das war dann. Das war auch auf der Sequel auf dem GameCube nochmal dann gewesen.
Eins ist auf dem GBA doch gewesen. Zusammen mit A Link to the Past.
Ach, okay. Ach, das A Link to the Past Remake auf dem GBA hatte Four Swords Adventures als Bonusmodus. Was nochmal ein komplett richtiges Spiel gewesen genau, ist.
Genau. Das war irgendwie. Und das jetzt aber mit dem 3DS nochmal separat rausgekommen ist als Download irgendwie. Ja, ja.
Das ist alles verworrenes Zeug.
Also, Pac-Man hat mit dem GBA gespielt und die anderen haben ganz normal die Geister gespielt.
Okay, aber zumindest ein damals innovatives Feature, wo du trotzdem ordentlich Equipment haben musstest.
Und Design war es von Shigeru Miyamoto. Das wusste ich auch nicht.
Das erklärt aber, warum Nintendo Land jetzt hier dann so groß gepusht wurde. Ne? Dass solche Konzepte dann dort mit dabei sind. Nee, ich würde gerne wieder weiter über Twilight Princess quatschen oder müssen wir noch. Da haben wir es ja. Die große japanische Packung auch noch. Ah. Was war nochmal die Erklärung wegen der vierfarbigen Links? Dass du
sind am Anfang werden die aufgeteilt.
Also das ist einer, der dann aufgeteilt wird. Genau. Da ist noch das schöne Kabel hier drin, das wir jetzt nicht aus seiner Hülle
rausholen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Das Vati? Ich weiß es echt nicht mehr. Aber auf jeden Fall wird Link aufgeteilt in vier Charaktere oder in vier
Gespalten. Tetra ist auch dabei, sehe ich hier.
Genau, GBA, das ist das nur in der japanischen Version ist, glaube ich, dieses Tetras Tracker mit dabei. Das ist noch ein kleines Bonusspiel.
Twilight Princess, finde ich, ist natürlich noch das interessantere Spiel von da aus und ich hatte mich trotz Wind Waker, komm, das nächste muss gut werden. Ne? Und, ey, ich bin Fan von Twilight Princess.
Hast du es auf dem GameCube gespielt oder hast du es auf der Wii gespielt?
Ich habe es auf der Wii gespielt. Das war mein Wii-Launch-Spiel gewesen. Ich habe auch die GameCube-Version mir irgendwann später geholt. Das war ja die Nummer dann gewesen, dass Twilight Princess so lange in Entwicklung war für den GameCube, inklusive vielleicht des besten Spiele-Reveals auf einer E3-Messe. Da hat jeder damals in den Anfangszeiten des Internets bestimmt noch das Video da gesehen, wo die dann das Twilight Princess angekündigt haben auf der E3 damals, Anfang der 2000er, wo Shigeru Miyamoto mit Schwert und Schild rausgekommen ist. Dieser super geil geschnittene Trailer mit Szenen aus Twilight Princess und das Publikum. Yes! Yes!
Thank you, Mr. Iwata. I hope you all enjoyed our program this morning. But before you leave,
I'd like you to step inside one more world for Nintendo GameCube.
Ja, blöderweise, also weißt du, bei Wind Waker, zu der Zeit hätte ich mir das auch echt gewünscht. Und dann kam aber Wind Waker und
ja.
Das war halt ein ziemlicher Upturn. Ich fand auch eigentlich jetzt mittlerweile den Grafikstil von Wind Waker ganz geil, aber zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich mir das wirklich gern gewünscht. Und Twilight Princess kam für mich dann irgendwie zu spät. Da war für mich dann schon der Zelda-Zug abgefahren.
Na, es ist zumindest für Hardcore-Zelda-Fans war es, dass die von Wind Waker auf die eine oder andere Art enttäuscht gewesen sind, speziell wegen dem Stil, war es eben das, was sie sich seit den ersten GameCube-Grafik-Demos dann auch oft haben. Da gibt es ja immer noch diesen Kampf von Link gegen Ganondorf, der als eine frühe Tech-Demo dort gezeigt wurde, und das war das, was sie sich erhofft haben. In die Richtung wäre Twilight Princess mit seinem eher realistischeren Stil, wo Link auf einmal der erwachsenste Link dort ist, also jetzt ist er jetzt kein kleines Kind, sondern ist dort mehr in Richtung Teenager-Zeitalter dort unterwegs und alles ein bisschen düsterer, ein bisschen Herr der Ringe-Fantasy so gefühlt von Look and Feel her dort aus. Und ich empfand es zumindest, und ich glaube, das ist auch das, was dem Spiel am ehesten gerecht wird, es ist an sich Ocarina of Time 2, kann man es eigentlich so zusammenfassen. Es ist nur alles größer, schöner, besser, in Anführungsstrichen, was sie damit versucht haben. Die haben die Oberwelt größer gemacht, die haben mehr Dungeons reingetan, die haben mehr Zeug gemacht, mehr dies, mehr das, mehr alles. Für einige Leute ist es nicht ganz so zusammengekommen letzten Endes, aber ich habe viel Spaß gehabt mit Twilight Princess auf der Wii U, auch trotz des Hin- und Hergewechsels mit der Wii U-Fassung, ne, was man natürlich nicht unbedingt dann gebraucht hätte. Aber bei dem konnte ich dann auch verstehen, dass einige Leute, die durch den Innovationsvorsprung, der durch Majora's Mask und Wind Waker gekommen ist, der war natürlich dann nicht mehr vorhanden. Ne, das war sehr klassisches Zelda, was vielleicht heutzutage auch schlechter gealtert ist als das Wind Waker, was einfach so einen zeitlosen Stil dann hat und teilweise auch sich ein bisschen gezogen hat, speziell in Richtung Oberwelt, ne, und auch der Anfang sehr. Also das ist vielleicht das Nintendo-ischte aller Nintendo-Spielen heutzutage mit einem 7-8 Stunden langen Tutorial gefühlt. Ne? Lange, lange Textboxen, viel Story, viel drumherum, viel probier das aus. Hey, guck zu mir hoch, jetzt bringen wir dir bei, wie man fischt 3 Stunden lang und so weiter. Und das ist das, was man dem Titel noch nachtragen kann, aber an sich mit eins der besten Dungeon-Designs hier und da ab und zu mal coole Items. Es hat das mein Lieblings-Item der Zelda-Geschichte, ja, den Doppel-Hookshot, den Doppel-Enterhaken. Das fand ich sehr geil, dann wo du dann mit dem einen Enterhaken dich an den einen Ding da ranhangelst und dann mit dem anderen Enterhaken zum nächsten Platz dann hingehst. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Aber auch verstörende Charaktere und diese komischen Hühner-Dings.
Es hatte sehr viel, also es war schon sehr düster, vielleicht nicht so düster wie das Majora's Mask, weil das noch eine andere Stufe ist, finde ich persönlich. Ja. Aber das konnte durchaus mal verschränken. Es gab ja auch so Halluzinationssequenzen dann dort, ne? So freaky Link-Freakouts mit seiner Freundin, die dort rumgelaufen ist und dann so ein komisches Geistergesicht dann hatte.
Es war merkwürdig, weil einige Sachen, die sie da irgendwie, also das Tutorial fand ich auch extrem zu lang. Ich bin froh, dass ich das auf dem GameCube gespielt habe, das Spiel, nicht auf der Wii, weil ich glaube, da hätte ich gar keine Lust gehabt auf irgendwie rumgefuchtel und irgendwie auf Pfeil und Bogen schießen damit so wirklich. Das Tutorial fand ich am Anfang viel, viel zu lang, hat mir irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Und dieses mit diesen komischen, wo man diese Käfer da einsammeln muss oder diese, und das erinnert mich nämlich ein bisschen an Skyward Sword, wo es halt genauso ist mit diesen komischen Lichtgefäß, das man da einsammeln
ja,
muss.
Ja, das ist eh das Problem. Also wenn, schaut euch dann demnächst mal bald den TV-Beitrag zu Link Between Worlds an, da werde ich auch solche Sachen nochmal adressieren, was speziell so Sammelgeschichten auch bei Skyward Sword, auch total legitim. Skyward Sword ist ein 50-Stunden-Spiel mit 30 richtig, richtig geilen Stunden und 20 Stunden Leerlauf. Na, das sind alles so Kinderkrankheiten, die sich spätestens seit Twilight Princess richtig gefestigt hatten. Aber ich akzeptiere das Spiel für das, was es ist. Und ich habe auch durchaus Bock, das jetzt auch nochmal durchzuspielen irgendwann demnächst. Das ist so mit das einzige Zelda, was ich nicht zweimal bisher durchgespielt habe. Vielleicht ekelt mich der Anfang dann nochmal ein bisschen ab. Aber wenn ich drüber hinwegkomme, ich möchte die Dungeons auf jeden Fall nochmal spielen.
Ihr hattet das beide auf dem GameCube gespielt oder auf der Wii?
Ich hab's auf der Wii gespielt.
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch irgendwann, also ich habe aufgehört, bevor ich 4 Herzen hatte.
Also nach 7 Stunden.
Nämlich der Witz. Weißt du, 7 Stunden dauern manche andere Spiele komplett. Und da habe ich gespielt und denke mir, Alter, wann kann ich denn endlich mal, wann kriege ich hier mal Fortschritt, weißt du? Wann merke ich denn da was von meiner Arbeit? Es fiel alles in ein tiefes Loch und ich habe nichts davon gehabt. Also ich stand noch völlig am Anfang und nichts erlebt. Und da habe ich gedacht, nee, so geht's nicht weiter.
Ja, da zumindest eine schöne HD-Fassung zu haben, hätte ich auch nochmal Bock auf der Wii U, falls jetzt der Anlass ist, weil Windbreaker HD sich gut verkauft hat, dass da irgendwie nochmal was passiert. Ansonsten hoffe ich darauf, dass mit dem Spiel irgendwann nochmal was gemacht wird. Wenn ich in Richtung Action-Adventures hier schaue, das ist auch ein recht breites Genre. Ich habe hier teilweise Horrorspiele mit reingetan, weil die sonst separat nicht reingegangen wären, irgendwo da ein bisschen eher actionlastigere Titel. Wenn wir ein bisschen so in die Horror-Ecke dorthin gehen, natürlich, Nintendo hat irgendwann mal diese schöne Koop eingegangen mit Capcom. Wie ist es? War es damals? Die Capcom 5, die 5 GameCube-exklusiven Spiele, die hätten kommen sollen, und darunter natürlich Resident Evil ist dann rübergeschwappt auf den GameCube.
Das war echt gut.
Für viele exklusive Sachen. Und cool. 3 Resident Evil-Spiele gab es auf dem GameCube. Also es gab zwar alle, die dann released wurden als Ports, später aber 3 exklusive. Zu einem war das Resident Evil 4. Andererseits dann das Resident Evil Remake und Resident Evil Zero ist dann nochmal danach gekommen.
Zero war nicht so gut, Remake auch, muss ich sagen, ist auch Spitze. Richtig geil.
Ja,
ist
auch, wenn man es jetzt spielt, dadurch, dass es diese realistischen Hintergründe hat und du halt nicht die Möglichkeit hast, die Kamera zu drehen, wird die Spannung halt ganz anders aufrechterhalten als bei den anderen Spielen.
Das
muss ich, glaube ich, mal nochmal spielen.
Ich habe im letzten Jahr die Wii-Fassung von dem Remake und Zero dann durchgespielt, die leider auch, dadurch, dass sie so gemacht sind, natürlich wurden alle Hintergründe nur in 4:3 gerendert damals. Ja, also hat man immer die Balken an der Seite, es sei denn, du würdest dann reinzoomen wollen, aber auch heute, also das erste Resident Evil Remake ist fantastisch.
Ja, ne? Geil. Visuell. Auch die Sachen, die sie dazu addiert haben, halt dieses, wo man in den Keller runtergeht, wo halt dieser Sarkophag oder so an der Wand
dran ist. Alleine der ganze Lisa Trevor Subplot, der dazu gekommen ist, mit den, also die quasi ein bisschen so wie der Nemesis aus Teil 3, das große Monster, das dort herumläuft eigentlich und kaputtbar ist und so weiter. Aber wenn du dann nach und nach die ganzen Tagebucheinträge liest, die Crimson-Zombies, ja, die dann wieder, wenn du die Zombies getötet die hast schnell. Und nicht abgefackelt hast, ja, du musst die ja mit dem Feuerzeug dann verbrennen, dann sind sie irgendwann wieder aufgestanden und sind dann als schnelle Runner sozusagen auf dich zukommen.
Aber die gab's ja auch schon auf der PS1.
Nein.
Nee, die gab's nicht. Damals nicht.
Aber dieses Anzünden.
Das Anzünden gab es auch nicht auf der PS1.
Nee. Das kam alles da dazu.
Das ist erst mit dem Remake dazu gekommen.
Kam das auch Remake eigentlich vor 4 raus oder danach?
Ja, vor.
Okay, ja, das war
okay, aber ja, da hast du recht, die waren wirklich schlimm. Also wenn die da begegnet sind, da hast du wirklich Schissen.
Boah, also es sind ziemlich viele krasse Features dazugekommen, auch diese Sekundärwaffe, die da noch dazu gewesen
ist. Mit dem Stabbing,
wo du dann nochmal so ein kleines Messer dann reinzimmern konntest, die Zombies oder beispielsweise den Taser, glaube ich, war auch noch dann mit dabei. Selbst wenn du das Original auf der PlayStation 1 schon in- und auswendig kanntest oder auch diese Remakes und Director's Cuts gespielt hast, es war wie ein komplett neues Spiel.
Das ist ganz geil, das hat auch genau mit deinem Wissen nämlich ein bisschen kokettiert, weil die Szene mit dem Hund zum Beispiel am Anfang, die ist anders. Da kommt der Hund nicht am Anfang durchs Fenster, sondern erst ein bisschen später. Und dann denkst du so, oh geil. Und das ist halt für Leute, die das Original schon kennen, sind da echt so ein paar kleine Kniffe bei, wo auch Rätsel irgendwie anders gelöst werden
müssen. Also ich hätte mir dann noch ein paar neue Gebiete gewünscht.
Es
gab ein paar, es gab diese Hütte von der Lisa Trevor.
Die Hütte von der Lisa Trevor, wo man rausgeht, genau.
Aber das soll jetzt keine Kritik sein, ich fand es auch hervorragend, aber mir sind meistens halt nur diese optischen Momente im Kopf geblieben, weißt du, so in einem schmalen Gang vorbeigehen und draußen scheint der Blitz durchs Fenster und du hast diese Echtzeitschatten an der Wand.
Auch die Reflexion am Anfang, wenn man gleich in der Halle drin ist. Das ist auch übrigens eins der Spiele, die auf 2 Disken ausgeliefert worden
sind. Ja, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also auch, es wurde natürlich auch dann komplett neu vertont nochmal, zwar ähnlich cheesy wie auf der PlayStation damals, aber
this is not Chris's
blood. I hope this... What is this?
Das hat ja auch dann rein durch die Grafik und durch diese ganzen technischen Möglichkeiten nochmal einfach 100% dazu gewonnen.
Ja, absolut. Also ich kenne heute wenige Spiele, die wirklich stimmungsvoll und gruselig sind, wie die Teile neuere Survival-Horror-Sachen. Das schlägt schwer bei mir an. Ne? Also da kann ich mich schwer dann gruseln, aber bei dem Remake, also das kannst du heute jedem Gamer dann vorsetzen, der wird sich auf jeden Fall doch schon ein bisschen einnässen. wenn er nicht dann dran gewinnt. Es ist ein tolles Spiel gewesen, das Resident Evil Zero, was einige Zeit später gekommen ist, da brauchen wir auch nicht allzu lang dann drüber quatschen. Das war mal, hat mal auf dem N64 angefangen. Ne? Das sollte ja ein, oder ist ja auch im Namen drin, ein Prequel sein, der die Ereignisse zeigt, was vor Resident Evil 1 passiert ist mit Rebecca Chambers, die nur als Nebencharakter auftritt dort, plus dem, ich weiß gar nicht mehr, wie der Sträfling dort hieß.
Billy? Ja, Billy bestimmt.
Billy Berghammer oder so.
Ich glaube, Billy hieß der.
Interessantes Feature war damals, glaube ich, oder was mich auf jeden Fall interessiert hat, dass man die Sachen liegen lassen kann. Also
ja. Nee, das war eigentlich der Crap.
Genau. Richtig viel hat es nicht gebracht.
Genau, am Anfang, so. Da ist es, deswegen wollte ich ja gerade sagen, das war halt so ein Ding, wo man denkt so, ah, das ist bestimmt geil, das macht auf jeden Fall was aus. Und nachher war es bescheuert, weil du hast den Scheiß irgendwo liegen lassen und musst dann wieder hinlaufen, um den Scheiß wieder einzusammeln.
Ja. Man kann sich das ja ungefähr so vorstellen, als wäre das Spiel in Stationen aufgeteilt. So, jetzt sind wir hier. So, jetzt findet der nächste Teil hier statt. Mhm. Und die Kiste war ja, also der Vorteil der Kiste war einfach, dass sie überall, genau, alles ist drin und egal an welchem Ort die Kiste steht, genau, ist so überall eine, derselbe Inhalt. Genau,
so eine multidimensionale Kiste, wo du überall reingreifen
wie ein
kannst.
Wurmloch. Und das war das Blöde an diesem Items-Ablegen. Also ich erinnere mich nur noch an so eine Kirche oder so eine kleine Kapelle, wo irgendwann der ganze Raum mit Items voll war, die ich alle da gebunkert habe, weil das war ja der neue Witz. Einfach Items ablegen und sie bleiben dafür immer. Und als es dann weiterging und ich musste die alle aufsammeln und du hast hier nur 8 Inventarplätze, dann ist es ein ewig, ewig nerviges Geschleppe so. Ablegen, verbrauchen, wieder aufnehmen. Okay, scheiße, ich krieg nicht alles ins Inventar rein. Naja, gut, gehe ich halt zweimal. Super nervig.
Das war auch komisch, weil bei dem Spiel normalerweise bei Resident Evil, also ich habe immer meine ganze Munition immer ganz selektiv benutzt, immer nur irgendwie zweimal auf den geschossen, bis er dann halt tot ist oder so. Und das ist eine der Spieleserie, wo man am Ende einfach ultra viel Munition übrig hat, die man hätte dann viel mehr verballern können.
Ja, das weiß ich bei allen Resident Evils ist, oder?
Ist es wirklich, glaube ich, bei fast allen so.
Also wenn man halt vorsichtig spielt, weil man nichts verschwenden möchte, dann hortet man, am Ende hast du eh noch alles übrig.
Ja, auch die ganzen Herbs und so, hast da irgendwie einen halben Pflanzenladen noch in der Tasche.
Was zusätzlich bei Zero dazu kam, ist eben nicht nur die umgewandelte Item-Geschichte, die schlechter funktioniert hat, sondern auch, es ist ja eigentlich der Vorläufer der heutigen Resident Evil-Spiele, weil es ja ein Koop-Spiel eigentlich ist, aber nur Solo-Spiel war es. Du kannst fast jederzeit, wenn es die Story nicht gerade so diktiert, zwischen den beiden Charakteren, Rebecca und dem Billy, dem Sträfling, der vom Zug bei den Stars eigentlich abgeholt werden sollte und dann aber doch dann ausbricht während der Zombie-Plage. Nee, das waren keine Zombies, da waren es ja noch
der Egelmann.
Diese Blutegel, die dann rumgefleucht sind, so als Art Proto-G-Virus oder was auch immer das dann gewesen ist, als Koop-Spiel irgendwie angedacht, aber eben, wenn du das Online-Koop oder mit Split oder sowas spielen konntest, glaube ich, hätte das auch besser funktioniert, als ich gehe mit dem Charakter dorthin, dann wechsle ich zum nächsten, dann gehe ich mit dem dorthin. Ich hatte immer ein bisschen so Bedenken, den Charakter kann ich jetzt nicht dort lassen, der wird bestimmt währenddessen von Zombies gebissen.
Und das ist sowas, was mir bei allen diesen Koop- oder Escort-Spielen nicht gefällt. Du hast immer so ein bisschen Angst oder, ich habe jetzt über den nicht 100% Kontrolle. Genau. Und das ist so ein blödes Unwohlsein. Bei Horrorspielen möchte man sich auch unwohl fühlen, aber man möchte nicht auf jemanden aufpassen müssen.
Ja. Und so war das da irgendwie. Und ich würde dann noch dazu packen, es fängt zumindest auf einem interessanten Setting an, mit einem Zug, der auf der voller Fahrt ist und dann Zombie-Plage sozusagen ausbricht. Das ist noch ein interessantes Setting, aber relativ schnell wird dann sehr klassisch, noch ein Herrenhaus, das wir übersehen hatten.
War das nicht dasselbe?
Es ist nicht dasselbe, okay. Es war irgendwie nebendran oder es war ein Haus, was irgendwie ein paar Kilometer weit weg war, aber auf einmal auch so eine ähnliche Struktur, dann hatte natürlich neues Level-Design und so.
Und auch am Ende wurde es irgendwie so industriell, weißt du, genau.
Ja, genau. Wie dieses, wie heißt denn das, dieses komische Bienen, dieses Farben-Ding, wo sie dann immer drin sind, unterirdisch dann irgendwie. Immer
ja,
Hive-mäßig.
Hive-mäßig, genau.
Genau, das war ja bei allen Resident Evils dann so, dass du immer irgend so einen Komplex dann darunter findest.
Oh, wir haben ja eine Station gebaut.
Zumindest als Positives kann man aber dann auch sagen, visuell steht es wenig nach dem Resident Evil Remake. Und zumindest gibt es da auch ein paar coole Bosse, ein paar coole interessante Sachen. Und für die Leute, die auf die Story von Resident Evil Bock haben, ist es durchaus ein interessantes Kapitel, was man sich dann anlesen kann. Es gibt ja auch diese Lightgun-Shooter-Add-ons sozusagen, dieses
die in Umbrella. Die alle indiziert sind.
Die Umbrella Chronicles beispielsweise oder Darkseid Chronicles, über die ich qualitativ nicht sagen will, aber die storymäßig da
ich
auch
dachte,
einiges.
Ich dachte, du meinst Outbreak jetzt auf der PS2.
Achso, Outbreak nicht. Aber ich hätte gedacht, dass Darkseid Chronicles zumindest nicht indiziert ist. Und Umbrella Chronicles auch nicht.
Eins davon ist nicht indiziert, glaube ich.
Dead Aim kenne ich noch.
Ja, Dead Aim, das war auf der PS2 dann noch gewesen, ja, oder? Das waren die Ego-Dinger doch, ne?
Dead Aim war auf dem Schiff, war das
war
auch,
beides,
ne?
Also du konntest mit, ich hatte da so eine Knarre mit Steuerkreuz, du musstest mit dem Steuerkreuz laufen, aber trotzdem
Lightgun-Shooter-mäßig ballern. Das war die Spin-Off-Serie sozusagen zu den Resident Evil Survivor, was es auf der PlayStation 1 gab, dieses Ego-gelaufe Zombie-Game, aber du hattest ja Darkseid Chronicles, glaube ich, auch den Beitrag damals gemacht, noch in der Sendung Folge 100 Schieß mich tot, wo der Auto ablaufende Level gewesen ist und du Lightgun-Shooter-mäßig einfach nur alles umgeballert hast.
Ich fand die nett, also ich kann das schwer beurteilen. Also mir hat es Spaß gemacht, weißt du, weil es gab genug zu entdecken und auch Waffen aufrüsten und die alten Set-Pieces irgendwie aus der Ego-Perspektive besuchen, so wie das Polizeirevier aus Raccoon City und so, fand ich schon ganz cool.
Und da
aber ich fand es auch nicht außergewöhnlich gut.
Nee, ich habe es jetzt nur reingeworfen, weil das da auch Resident Evil Zero Story dann noch weiterführt. Also die kann man sich gerne geben, wenn man dann Fan der Geschichte sozusagen ist und alles so dann wirklich sich zurechtlegen will. Es gibt tatsächlich wirklich irgendeine gewisse Art von Logik, weil ich eben sehr viel Resident Evil im letzten Jahr gespielt habe. Habe ich es noch präsent im Kopf, aber geben muss man sich nicht unbedingt im Vergleich zu Remake. Ich weiß nicht, man hat eigentlich alles schon gesagt zu Resident Evil 4, was man sagen kann, aber...
Aber es ist ja gelöscht worden.
Du meinst in dem verschollenen Podcast?
Zum Beispiel, ja.
Der wäre schon erwähnt.
Also ich halte mich demonstrativ zurück und ich sage, Resident Evil 4 ist das beste GameCube-Spiel.
Ja, finde ich auch. Nein. Doch.
Nee.
Ich weiß nicht, ich auch dagegen.
Also ich kann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen soll, aber ich würde zum Beispiel Metal Gear Solid Twin Snakes ist ein besseres Spiel.
Also ich mag Metal Gear Solid, aber Twin Snakes ist ja auch
die definitive Version.
Ja, aber Resident Evil 4 ist quasi auf so vielen Ebenen top.
Resident Evil 4 ist Innovationsbombe.
Ja, aber das Problem ist, ich möchte jetzt auch nicht das Spiel als bestes Spiel der Plattform bezeichnen, was es halt später dann auch für PC und
das ist ja total unabhängig, was dann später nochmal umgesetzt
wird. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem, also das ist halt, Metal Gear Solid Twin Snakes ist irgendwie was Besonderes als Resident Evil 4.
Evil 4 fand ich damals ziemlich geil. Es hat das halt ein bisschen aufgeweicht, aber da war, wir sind ja noch immer bei den Capcom 5, dass halt fast alles davon umgesetzt wurde, von dem Kram.
Ich habe noch ein Spiel, was auch besser ist. Ja, aber da kommen wir vielleicht bei den Rollenspielen noch dazu.
Ja, mir fallen auch gleich mehrere ein, die ich persönlich besser finde als Resident Evil.
Ich glaube ja auch nicht, dass es da noch was
Besseres gibt. Das ist eine Serie, die dir sehr am Herzen liegt, wo du wieder von den Konsoliten erzählen wirst.
Ach so. Aber das war leider schlechter als auf dem N64, auf dem GameCube.
Nee, das ist eindeutig. So, Fabian.
Eindeutig.
Marc und ich verstehen uns.
Da werden wir, glaube ich, nicht einhergehen. Resident Evil 4 ist eben, auch wenn man es jetzt nicht, dann man sich streiten kann, ob es das Beste auf dem GameCube ist oder nicht, ist zumindest für mich eines der größten Highlights.
Der Highlights. Und in dem Zusammenhang kann man vielleicht mal ganz kurz einen Exkurs machen, weil der GameCube war ja immer so die Kiddie-Konsole. Ja. Hatte komischerweise aber total viele von diesen Spielen, also wir kommen ja auch bestimmt noch zu Eternal Darkness oder so irgendwie, die halt wirklich nicht kindgerecht waren. Und dass sich dieses, das hat sich so eingefräst bei den Leuten im Kopf drin. Und da hat selbst Resident Evil irgendwie nicht zu beigetragen. Es war ja erst zeitexklusiv auf dem GameCube dafür. Aber das war dann immer, nee, es war immer schon ein PS2-Spiel.
Ja,
so. Das war
auf jeden Fall nie im Ansatz erwähnt.
Wie viel später
wurde.
Kam? 9 Monate oder
ja,
so?
Ja, das ist echt total verstrahlt.
Inklusive dann eben der ganzen Zusatzkapitel und Ada's Mission. Oder da gab es ja so Bonuslevel, wo du Ada gespielt hast, was alles in der Ur-GameCube-Fassung nicht vorhanden war. Mit diesem gefakten 16:9, was ja dabei war, wo du dann eben 16:9 Bildausschnitt hattest, aber die einfach schwarze Balken drüber getan haben, damit sie nicht so viel rendern müssen. Dafür aber, ich glaube, das einzige Spiel neben Metal Gear Solid 2, wo ich den Trailer gesehen habe und nicht für wahr halten konnte, dass das Spielegrafik ist. Wo ich gedacht habe, die haben hier getrickst, das kann so im Spiel nicht sein. Und als das Spiel dann gekommen ist, wo das, boah.
Ja, ich fand's vor allem lustig, wie, also das war ja schon so ein bisschen, das war ja eins dieser Spiele, die so ein bisschen in Richtung Kino gegangen sind, was so die Inszenierung angeht, auch was die Cutscenes und die Quicktime-Events, die bis dahin eigentlich noch nicht so overused waren wie heutzutage, sondern noch relativ frisch. Und ich konnte mir das bei der Perspektive nicht vorstellen. Das fand ich so lustig.
Ja,
hä, also, wieso ist denn der nicht in der Mitte des Bildes? Wieso ist denn der da am Rand?
Ja, das war auch ganz neu, dass du halt über die Schulter schießt. Ja,
war brandneu zu dem Zeitpunkt.
Und das war auch, also das war eines der Spiele, da war die Gamescom war noch in Leipzig. Und da stand ich wirklich extrem lang an, um halt dieses Demo zu spielen. Und kurz danach habe ich dann von der Famitsu, da gab es ja diese Demo-Disc dann dazu, die habe ich dann gekriegt. Und da waren auch noch Bilder drauf von dem, wie es hätte aussehen sollen eigentlich, wirklich. Da gab es ja vorher diesen
Trailer von. Genau, dieses, du das meinst war das noch mit nicht, dem Geist
Schulterperspektive, nee, ne?
Doch, war es auch schon, aber das war mit diesem Geist so. Irgendwie. Da waren auch Quicktime-Events drin.
Was du meinst, das Video?
Es gibt zwei Prototypen von Resident Evil 4. Es gibt einerseits das, was das Mark meinte, wo der in diesem Tunnel drin ist und den Leon hat schon diesen Windparker dort. Genau. Man sieht es von einer leicht hinteren Perspektive. Und es gibt das andere, was Trant wahrscheinlich meint, was aussieht wie die alten Resident Evil. Genau. Willst, wo du von einem Geist verfolgt wirst mit Haken. Ja.
Genau. Sowas. Nee, also das ist doch aber genau dasselbe Video, was ich
meine. Es sind, das könnt ihr ja? gerne nachher auch anschauen, oder vielleicht habe ich es dann auch mal verlinkt im Artikel hier. Es sind viele verschiedene Prototypen. Also es wurde auch des Öfteren mal angefangen mit der Entwicklung von Resident Evil 4, bis dann geeinigt wurde, dass es jetzt diese Overshoulder-Nummer dort ist. Und Trant hat es erwähnt, ne? Man wusste nicht, dass ich das so spielen lassen kann und das ist mittlerweile die Blaupause für alles.
Ja, ist schon krass. Ja. Also es war natürlich wieder im Vergleich zu normalen oder Overshoulder-Perspektiven spielen oder Third-Person-Spielen, war das schon ein bisschen komplizierter, aber das war ja auch immer so bei Resident Evil die Prämisse, dass es halt nicht so easy ist, die Zombies wegzuballern, sondern man muss immer noch stehen bleiben, ordentlich zielen, nicht die Schüsse verpfeffern, sondern ordentlich mit dem Laserpointer auf die empfindlichen Teile zielen. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich fand es eigentlich geil, dass das bei Capcom, die sich zu dem Zeitpunkt noch Gedanken gemacht haben, das Ding voranzutreiben, sich was komplett Neues auszudenken und das auch aufgegangen ist.
Ja,
weil die nachfolgenden Teile, wie man sieht, ne, die haben dann wieder von anderen erfolgreichen Produkten abgekupfert und es ist nicht so gut aufgegangen, leider.
Aber da war irgendwie der Haken daran, weil es halt genau der Schritt war, der halt von dem, was wir heutzutage oder was damals als Horror-Survival-Game bezeichnet wurde, weggegangen ist, ja.
Ja.
Für mich war das nämlich, also normalerweise hast du irgendwie einen Zombie, probierst ihn auszuweichen oder irgendwie wegzulaufen oder ihn umzuschießen und hier war es eher so ein Terror-Game, wo du halt mehrere Leute hast, die ankommen, die Musik war irgendwie schon ganz anders und der Spannungsbogen war ganz anders.
So super.
Also ich würde mir gerne sowas wie Biohazard 1 nochmal wünschen und ich glaube, sowas könnte auch funktionieren irgendwie. Das sieht man ja auch gerade bei Indie-Spielen, dass sowas möglich ist.
Ich glaube auch, dass es funktionieren kann,
ja. Aber diese ganzen, und Silent Hill geht ja auch eher in die Richtung, so psychologischer Horror, aber Hauptsache nicht irgendwie 50.000 Zombies wegmetzeln. Ich finde, da geht Resident Evil einfach in eine falsche Richtung. Ja, und der vierte Teil war halt ausschlaggebend dafür. Zu dem Zeitpunkt war es geil und irgendwie frisch und neu und innovativ, aber irgendwie
und
dann...
Und es waren ja auch nur ein paar Momente, wo du halt überrannt worden bist quasi.
Ja, das ist das Problem dann mit den späteren Resident Evils und auch, ich habe Spaß mit dem 6er auf jeden Fall gehabt, ich mag den 5er jetzt nicht so enorm gerne.
Ich fand den 6er schon besser.
Ich fand den 5er besser
als den 6er. Nee, den 6er besser als den 5er.
Der 5er, Alter.
Also der 6er.
Mit dem Itemtausch.
Das Ding ist...
Ja, das war ja immerhin noch ein bisschen
was Survival-mäßig. Die ganze Muni verballert.
Und nicht,
aber nein, das ist halt nichts mit Survival, das ist einfach schlecht.
Nee, das ist nicht schlecht, das ist ein bisschen Management und aufpassen und horten oder verbrauchen oder was nehme ich.
Ja, geil, genau. Wie Resident Evil mit SimCity anleihen oder
so. Genau, ein bisschen wie... Überleben.
Nee, aber guck mal, ein Ei verbraucht nicht so viel Platz wie ein Raketenwerfer.
Ja, das ist natürlich Quatsch.
Das ist die Tagline dieses Podcasts übrigens. Ja.
Aber trotzdem fand ich das eigentlich, weiß nicht,
bevor wir
genauso
da aber,
wie mit dieser Panzersteuerungsdiskussion. Ich fand das nie verkehrt, dass es bei Resident Evil einfach immer ein bisschen hakeliger ist zu steuern, weil irgendwann gewöhnst du dich dran und kannst auch damit gut umgehen. Aber es ist halt einfach... Es soll kein reiner Shooter sein.
Bevor wir da aber auch noch weiter abdriften, ich finde, der Unterschied zum Vierer und den nachfolgenden Sachen, du merkst ganz eindeutig, dass jemand wie Shinji Mikami dran gesessen hat und diese Balance gefunden hat. Ja, dieser Terror, ja, und da würde ich auch beipflichten, es ist weniger gruselig in Anführungsstrichen als jetzt das Remake, aber diese Balance zwischen Stimmung und so Horrorelementen und welche, wo du dann Angst hast, das wurde nicht mehr erreicht bei Resident Evil seit Resident Evil 4. Da gibt es so viele erinnerungswürdige Momente, es sind Material für 4, 5 Spiele da drin.
Ja.
Ich kenne keinen Spiel, was 20 Stunden dauern kann und ohne Längen.
Dann ohne Scheiß. Jetzt sind wir doch schon voll mittendrin.
Ich weiß
jetzt
auch noch, dass Evil Within nächstes Jahr da nochmal dran anknüpfen kann.
Ich glaube, das würde am ehesten funktionieren.
Habt ihr es gesehen auf der Gamescom, Evil Within? Ich war in der Preso noch.
Die Sachen gesehen.
Oh, davon erwarte ich mir erst gar nichts.
Nee, also ich habe mir so eine halbe Stunde Preso angeguckt und es sieht sehr aus wie Resident Evil 4, vom Look and Feel her mit ordentlich, ja, das ist das Typische, was immer gesagt wird, aber Silent Hill Stimmung ist ein bisschen reingemischt.
Ja, ein bisschen reingemischt ist aber nicht, also ich, wie ich es am besten in Worte fassen kann, ist, als ich zum Beispiel zu Dead Space damals in der Game Informer einfach nur Screenshots gesehen hatte, wusste ich sofort, was das Spiel will und hatte dann auch schon irgendwie Bilder vor Augen, wie sich das anfühlt und was die Bedrohung ist. Genauso war das fertige Spiel auch. Mhm. Und bei Evil Within, das kam mir dann, ich hatte Bewegtbild schon gesehen und fand es eigentlich so generisch, dass ich mir gar nicht darunter vorstellen kann, was da die Bedrohung ist. Irgendwie.
Diese schnellen Bewegungen, das ist ja eigentlich so ein Ding, was sich schnell bewegt irgendwie.
Ich kann es nicht an irgendwas festmachen, aber wenn es gut wird, dann wäre ich eher überrascht. Ich gehe gerade von nichts über, also von nichts aus.
Also ich fand's interessant, als ich es gesehen habe. Mhm. Und das generisch würde ich dir auch beipflichten. Es ist jetzt nichts, wo du dann so ein Alleinstellungsmerkmal hast, dass es abhebt von den ganzen anderen
Survival Horror Games. Ich sage so, genau, so habe ich mir schon immer vorgestellt, sondern eher so. Ah, okay, ihr macht also,
aber da,
macht
da, ihr bewährt, ne? Da habe ich persönlich aber auch das Grundvertrauen in den Mikami, weil wenn ich an den Spielen, wo er dran gesessen hat und wo er innoviert hat, dann zurückdenke, dann hat er immer wirklich die richtige Formel gefunden. Da hat er einfach auch Spiele eingestampft, wenn es nicht funktioniert hat.
Gerade wo ich irgendwie
George Romero hat auch schon schlechte Filme gemacht.
George Romero macht nur schlechte Filme seit dem ersten.
Ja, wo ich transleuchtende Augen ihm gesehen habe bei Resident Evil 4, da erinnere ich mich gerade dran, dass wir irgendwann mal für Play hatten wir eine Top 5 mit den Frauen und da brauchten wir unbedingt Ada Wong in ihren Dings, in ihrem Kostüm.
Das stimmt.
Und ich saß gerade vor dem Einspielen und Trant kam gerade rein und dann meint er so, ja, warte, ich spiele dir ganz kurz mal hin. Und da hat er irgendwie das halbe Spiel in kurzer Zeit durchgespielt, nur damit ich diese eine Szene mit Ada Wong haben kann. Und ich habe Trant nachher davon kaum noch losgekriegt, weil er irgendwie weiterspielen wollte.
Stimmt, die Ada Cutscene kommt irgendwie 4 oder 5 Stunden.
Ja, und Trant war irgendwie arg dabei.
So weit ist sie gar nicht weg. Also wirklich, wenn du weißt,
wie es geht, geht's recht
schnell. Stimmt. Wenn jemand wie Trant, du hast es ja so oft durchgespielt, Resident Evil 4, du kennst es ja wirklich.
Aber leider auswendig. Zu meiner Schande nicht auf Hard. Ich bin bei Hard oft beim Krauser hängen geblieben.
Oh, das ist aber auch schwierig. Weißt
du, die Messerkampf mit dem Messer,
ne? Genau. Und der zieht dann natürlich beim Treffer mehr ab. Und wenn das nicht alles perfekt läuft, dann kommst du an dem nicht vorbei. Und das hat mich so geärgert, ey.
Ja, aber nicht die Quicktime-Sequenz, sondern den Kampf danach, oder?
Es gibt das, wo diese Flügel
richtigen. Ja, wo die Flügel hat dann, ja, oder?
Das ist später, weiß nicht, wo ich da hängen geblieben bin. Es war auf jeden Fall, der ist generell schwer, finde ich.
Aber es ist eine ätzende Sache, wenn man durch so eine Spiele nicht durchkommt, weil du irgendwelche Quicktime-Events nicht schaust.
Es kann auch sein, dass ich mit schlechter Ausrüstung hingekommen bin. Das ist ja auch noch so ein Resident Evil-Problem.
Das könnte auch durchaus sein, ja. Dass das nochmal mit draufkommt. Ich würde mir Resident Evil 4 jetzt, wenn ich jetzt noch eine Gamecube-Sammlung aufstellen wollte, nicht für den Gamecube nochmal kaufen, weil da bessere Versionen dafür gekommen sind.
Ich auch sagen, die Wii-Version ist besser.
Genau, viele Leute schwören auf die Wii-Version mit dem Pointer-Steuerung drauf.
Und auch
echt? Perfekt.
Wer die traditionelle Steuerung haben will, kann man mit den PS3 und Xbox 360 Download-Fassungen nicht so viel falsch machen.
Das ist doch für eine schnelle Steuerung gar nicht geeignet mit dem Point, wenn du mehrere Zombies um dich rum hast.
Wenn du dran gewöhnt hast und so, das ist echt extrem gut, also wirklich, normalerweise bin ich auch kein Fan von der Wiimote oder so, aber das ist wirklich richtig gut gewesen.
Ist es sogar optimal, weil ich meine, das Zielen war ja nie so direkt, sondern ging über diesen Laserpointer. Ja. Und das ist ja dann mit der Wiimote viel angenehmer und schneller. Und
das hat echt gut funktioniert.
Ja.
So, das sollte es mit dem ersten Teil des Nintendo GameCube Podcasts gewesen sein. Beim nächsten Mal werden wir wieder zurückkehren mit weiteren Titeln aus dem Survival-Horror-Bereich, wie beispielsweise Eternal Darkness, aber auch Strategiespiele und auch Rennspiele Marke Mario Kart werden Gegenstand des Gesprächs sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß und verabschiede mich im Namen von Marc, von Trant und von Fabian. Bis dennsen. Game Run.